Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Girls One Book mit der forschen Fabienne und
der aufgedrehten Anne.
Ha. Ha. Das trifft's aber auch.
Ach ja, bist du aufgedreht? Kannst du ja mal so ein bisschen auf deinem Stuhl hin und her drehen.
Ein bisschen so drehen, aber dann erwürge ich mich mit dem Kabel meiner Kopfhörer.
Ja, dann vielleicht jetzt nicht.
Später.
Nee, auch später nicht. Ohne das Headset später, ja.
Ja, nachdem ich gefühlt eine Woche lang flach lag, nachdem ich 5 Wochen lang nur auch unterwegs war, bin ich für meine Verhältnisse aufgedreht, aber wenn ich durch 2 Räume laufe, total aus der Puste, weil meine Lunge noch nicht wieder ganz fit ist.
Ich glaube, es hat so richtig viele jetzt so krankheitstechnisch niedergelatzt. So, ich war vor 2, 3 Wochen war ich ja so cranky. Dann hat es dich jetzt diese Woche getroffen. Oi. Was uns auch so ein bisschen, sagen wir mal, zurückgehauen hat, was so zum Beispiel das Podcastbuch angeht, weil wir ja eigentlich das komplette Buch lesen wollten. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden und dann die Hälfte genommen, was ich jetzt, ist nichts Dramatisches, nicht, dass du jetzt denkst, das ist schlimm, aber das ist
voll dramatisch. Fabi hat mir die Vorwürfe gemacht, sie hat mir das persönlich geschrieben, so, und hat gesagt, das ist jetzt deine Schuld, leb damit.
Genau, das waren meine Worte. Exakt das. So, man kennt mich ja. Also ich finde nur das, ich finde sowas überhaupt nicht schlimm. Und das, ich glaube, du hattest in einem TikTok das auch mal die Frage gestellt. Wie gibt es Menschen, die, wenn sie krank sind, trotzdem noch irgendwie krass lesen können? Ne? So, wir hatten darüber ja auch kurz als WhatsApp geschrieben oder gesprochen. Wie machen das manche Menschen? Und ich glaube, es kommt einfach ein bisschen darauf an, wie krank man ist, ne? Also wie sehr dich so eine Krankheit einfach niederfetzt, so ob sie dich ans Bett fesselt und nur noch schlafen lässt, Schläfi machen lässt, oder ob du schon so, ich sag jetzt mal, wieder auf dem Weg zur Gesundung bist und dann,
ja. Ich war komplett, mich hat's komplett erledigt, also nicht nur, dass ich Nebenhöhlen hatte, also wirklich zu und schmerzhaft zu, mit Husten, keine Luft, Gliederschmerzen, allem drum und dran. Nein, dazu habe ich die Tabletten auch nicht vertragen.
Ja.
Und habe dann mich dazu noch am laufenden Band mir alles über den Kopf gehen lassen.
Also. Du hast halt einfach deine Krankheit auch auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad gespielt. Ist doch okay, ne? Ja. Jeder hat so seinen eigenen Stil. So, ich nehme mir eher den Story-Modus, wenn es geht. So, Anna denkt sich, nö, richtig der härteste Modus. Wenn schon, denn schon, ne?
Wenn dann richtig.
Das ist okay.
Und so wie ich auch meine Spiele spiele, ohne Ausweichen, weil Ausweichen ist für Loser.
Echt, ey. Ja. Parry. Was ist dieses Parry, wovon andere sprechen? Aber ist super interessant, weil ich habe letztens auch wieder ein YouTube-Video gesehen von einer englischsprachigen YouTuberin auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Land sie kommt, ist jetzt auch gar nicht so relevant in dem Sinne. Aber da hat sie auch nochmal gesagt, dass man sich keinen Stress machen soll, was so Bücheranzahl pro Monat angeht. Weil sie halt auch ganz klargestellt, das, was sie hier tut, ist ihr Job. Das heißt, Lesen ist ihr Job. Das heißt, natürlich kann sie den ganzen Tag lang sich so einrichten, dass sie eigentlich gefühlt mindestens so und so 4 Stunden lang lesen kann am Tag, während andere halt arbeiten und eben nicht zum Lesen kommen, weil sie nicht Lesen als Job haben, so. Oder Buchcontent als ihren Job beschreiben, so, ne? Und das finde ich auch, ne, das finde ich gut, das finde ich realistisch. Das ist einfach nochmal ganz klar. Leute, macht euch nicht so einen Stress. Lesen ist ein Hobby. Lesen ist das, was man macht, um runterzufahren, um sich zu entspannen und eine wunderbare Geschichte zu hören. Ob nun im Fantasy, im Horror- oder Krimi-Bereich oder was auch immer, welchen Bereich auch immer man gerne liest. Und es soll Spaß machen und nicht Stress. Weil wenn man also gestresst ist, wird man nur noch kranker. So.
Die Folge kommt ja hier, ist ja jetzt heute der erste? Der 1.12. Oh. Wenn die Folge rauskommt. Wir haben gerade den 26.11. Ich werde wieder meinen Buchrückblick machen vom Monat. Ist genau ein Buch drauf. Das ist okay.
Das ist okay. Ich fand den letzten schon sehr charmant.
Es ist halt so, ich habe halt gerade 4 Bücher angefangen und auch Carol Rae werde ich jetzt, glaube ich, nicht bis für mich Mittwoch durchrocken, weil ich habe Donnerstag wieder unterwegs, ist aber das letzte Mal für dieses Jahr.
Sagte sie. Ich glaube da noch nicht dran, Leute, aber sie sagt es.
Oh mein Gott, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist super wild alles. Aber deswegen, bis Mittwoch schaffe ich das Buch, glaube ich, nicht mehr. Ich bin realistisch. Ich bin auch hiernach ganz froh, wenn ich einmal ganz kurz auch morgen nur nichts mache, bis auf Stream. Ja. Und auch einfach mal alle so alle Viere von mir. Weil das Kranksein war kein Nichtsmachen, das war Überleben.
Es war der Männergrippe-Modus, meinst du?
Na, das Problem war, Olli war nicht da.
Oh je.
Weil Olli selbst on the road war. Und das war halt wirklich, also das war, es wurde zu einem ausgewachsenen Mimimi. Aber es ist halt, du bist müde, du versuchst Essen bei dir zu behalten, was aber nicht funktioniert, weil du die Tabletten nicht verträgst, hast deswegen Kopfschmerzen aus der Hölle, die Übelkeit, versuchst, dass das drinnen bleibt und irgendwann gibst du dann doch am laufenden Band nach. Das war ein ausgewachsenes Mimimi, es war schrecklich, ja.
Ein ausgewachsenes Mimimi, muss ich ein bisschen lachen, in Anführungsstrichen, weil ich das auch diese Woche hatte, denn ich war tätowieren und ich hatte meine Tage und ich war rumjammern. Also ich glaube, es ist noch verhältnismäßig human gewesen, aber meine Tätowiererin hat wahrscheinlich auch manchmal gedacht so, okay, beruhigen wir uns jetzt mal ganz kurz. Aber, oh mein Gott, meine Tätowiererin war so süß, sie hatte eine Heizdecke, auf die ich mich, ne, auf der Liege, wo ich mich rauflegen konnte, dann hat sie mich zugedeckt, wie so eine, in Anführungsstrichen, Mama, so rein, so, ne, so rein. Und ich lag da so, oh. Es war so süß. Es fehlte eigentlich nur noch die heiße Schokolade mit Marshmallows oder so ein Schmuh.
Geile Idee.
Oder?
Richtig gut.
Ja.
Das ist so, so muss das auch sein. Also, ich bin ja, mein Wärmelaken ist ja gefühlt das ganze Jahr über an. Jetzt natürlich auf Hochleistungen bei den Temperaturen. Weil Olli ist so, oh geil, Fenster auf. So, der ist so, let it snow. Und ich bin so, oh mein Gott, gib mir meine 12 Kilogramm Gewichtsdecke und darunter mein Wärmelaken, damit ich hier einigermaßen überlebe in der Kombination.
Ich bin aber auch so Team Olli, muss ich gestehen. Ich habe auch immer das Fenster angeklappt, dass so richtig frische Luft auch kommt und kalte Luft. Und dann bin ich aber gefühlt bis zur Nasenspitze zugedeckt. Ja, unter meiner Decke ist alles warm. Ich darf auch nichts rausstrecken, weil sonst erfriere ich. Über mir, um mich herum schweben die Dementoren, weil alles eisekalt ist. Und ich bin aber safe unter meiner Decke. So, das ist mein Jam beim Schlafen.
Wie willst du dann morgens aufstehen?
Ja, das mache ich ganz schnell. Du, bin ich aber auch ganz schnell wieder wach.
Oh Gott.
Also das Erste, was ich mache, ist aufstehen und das Fenster zumachen, ja. Und ins Bad tapern.
Wild. Also ist bei uns jetzt halt zwangsweise auch so, weil ich natürlich möchte, dass mein Mann sich auch wohlfühlt. Und wir haben ja die Möglichkeit gefunden, der zwei Wärmezonen im Bett funktioniert. Ist halt nur nicht mit Kuscheln, außer ich komme mal kurz zu ihm rüber. Und dann ist so Mordor für ihn.
Ja. Das ist okay, glaube ich. So hat halt, ne? Man muss ja Kompromisse eingehen in der Ehe, Anne.
Ja, geht schon alles.
Geht schon. Irgendwie geht das schon.
Nur ein bisschen kalt.
Glaube ich. Wenn man das so nicht gewohnt ist, dann ja. Ja.
Ich bin halt eher so ein langsamer Aufsteher. Wenn es muss, dann schon. Aber sonst bin ich halt eher so, der auch langsam aus dem Bett kommt. Aber beim Fertigmachen, da bin ich schnell. Weißt du eigentlich, ihr seht das jetzt gerade nicht, dass dieses Make-up immer unter 5 Minuten entsteht, weil ich einfach nur verdammt faul bin?
Also das weiß ich nicht. Nein, das weiß ich nicht. Aber ich habe mittlerweile auch einen Modus gefunden, wo ich sogar einen Lidstrich innerhalb von, also komplettes Make-up in Anführungsstrichen. Ich würde es niemals einer Make-up-Artist zeigen, weil die wahrscheinlich sich denken würde, was zur Hölle tut die Frau da? Aber ich fühle mich damit wohl und ich bin damit fein und es sieht für mich aus, in meiner Wahrnehmung gut aus. Aber in unter 5 Minuten so und, also sagen wir mal unter 10 Minuten komplett einmal mit Lidstrich und fertig.
Lidstrich geht ganz einfach. Alle mal kurz zuhören für diesen Tipp. Wenn ihr einen Stift habt, so einen flüssigen Stift mit Spitze, legt den einfach ans Auge ran. Dann habt ihr sowas wie einen kleinen Stempel, habt schon die unterste Linie, müsst nur noch verbinden, fertig ist der Bums. Muss nur den richtigen Winkel erwischen. Ganz einfach.
Zieh auch mal von außen nach innen.
Ja.
Also genau. Das nicht, ich habe es früher immer andersrum gemacht, vom inneren Auge quasi, also vom Anfang in Anführungsstrichen von der Nase an zum Ohr hin. Nee, ich mach's jetzt genau andersrum und es geht so schnell. Ja, und ich vermahle mich auch kaum noch.
Da kannst du ihn einfach so anlegen und genau. Dann so, das ist wie so eine Schminkpistole, ja. Wie früher von den Simpsons. Einmal so ins Gesicht, so.
Ja, ich glaube, das ist auch der Trick. Ich weiß es natürlich nicht, aber es ist für mich der Trick. Und was ich jetzt gesehen habe, was natürlich noch viel cooler aussieht, dass manche Menschen malen es von außen nach innen so ein bisschen, hier nur bis zur Hälfte vom Lid.
Ja.
Und dann malen sie von der Nase an hier so ein ganz kleines Mini-Ding so. Aber das würde bei mir leider gar nicht so lange halten, weil ich bin so ein chronischer im Gesicht rumwischer. Und dann würde ich da das wahrscheinlich wegwischen. Beziehungsweise meine Augen tränen im Winter, wenn es so richtig kalt ist, auch ganz doll. Das würde wahrscheinlich komplett wegfließen.
Das wäre dann ungünstig.
Waterproof ist dann bei mir auch nicht mehr da. Die könnten sonst was waterproof sein. Das hält nicht.
Ne, aber apropos Make-up. Ich habe dieses Jahr 2 Adventskalender. Ich habe mir nur einen davon. Ich habe mir davon nur einen selbst gekauft und einen geschenkt bekommen. Ich habe von Olli einen Adventskalender geschenkt bekommen.
Oh,
den, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, NXY, diese Schminkmarke.
Ich habe es immer Nyx ausgesprochen. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht.
Also Nyx. Ich habe einen Nyx-Adventskalender. Ich habe vorher aber reingeguckt, ob sich der lohnt, weil der von den letzten Jahren wohl nicht so pralle war. Also du kannst vorher halt schon Bewertungen sehen. Mhm. Und es ist wohl diesmal wirklich besser. Ich darf dann demnächst ein Türchen öffnen. Nicht nur für besseres Make-up, für schnelleres Schminken, sondern ich habe auch einen Bücherbüchse-Adventskalender.
Ja, das finde ich voll cool. Ich
freue mich da drauf.
Bin sehr gespannt. Ich habe ja so buchmäßig keinen Adventskalender. Ich habe von meinem Co-Partner einen. Aber da habe ich den von denen quasi, das ist ein Essen, also Snackmarke. Und die so büchermäßig habe ich gar nichts. Hatte ich aber bisher auch noch nie. Ich habe immer, wenn dann so Essenssachen, glaube ich, gehabt. Wenn ich jetzt mal ganz kurz Revue passieren lasse, es ist, glaube ich, immer mehr essensmäßig gewesen. Nichts anderes.
Ich hatte überlegt, irgendwann mal vielleicht so ein Exit-Adventskalender. Finde ich ganz süß, dass du so jeden Tag so ein kleines Rätselchen hast. Aber ich weiß noch, also jetzt so wie so ein Bücherbüchse-Adventskalender, ist natürlich riesig. Das ist für mich direkt mit Weihnachtsgeschenk an mich. Also ich mache jedes Jahr, schenke ich mir zu Weihnachten irgendwas. Und ich habe gesagt, ich möchte das ganz gerne probieren. So haben wir auch einen kleinen Content, den wir mit nutzen können. Wir können euch das zeigen auf den einschlägig bekannten Plattformen. Und ich habe auch was mit davon. Das ist mein Geschenk einfach an mich. So, das ist Tudi. Aber sonst, das muss halt schon wohl überlegt sein, weil es ist auch halt, also früher, es gab so selbstgeführte Adventskalender von Mutti und dann gab es so einen mit Bildchen.
Ja, der das mit ist Bildchen aber, war auch süß.
Das, ich fand das immer toll. Das war so ein alter, der war aus Holz und da waren halt immer dieselben Bildchen drin, halt weil jedes Jahr immer dasselbe, weil der immer wieder verwendet wurde. Aber das war sowas, da hast du dich trotzdem drauf gefreut und das ist eigentlich eine total schöne Erinnerung.
Ja, na vor allen Dingen ganz ehrlich, bei mir war das glaube ich aus Papier und Pappe, also ne, zumindest 1-2 Jahre lang, als wenn man sich als Kind ein Jahr lang an die Bilder dahinter erinnert hat, das war trotzdem eine Überraschung, jedes Jahr wieder auf neue. Und was meine Mame irgendwann mal dann gemacht hat, was ich total toll fand, war, dass sie selbst befüllbare Kalender so geholt hat und dann einfach selber Süßigkeiten da reingemacht hat, wo sie wusste, dass sie mir auch schmecken so.
Und ich die nicht verkannt. Und halt auch Socken und sowas alles. Super cool.
Ja, nee, also sowas hatte ich nicht. Ich hatte wirklich, wie gesagt, immer nur Essen. So. Und dann halt zu Nikolaus vielleicht mal ein Buch oder eine CD oder so. Und dann halt zu Weihnachten natürlich was anderes. Aber meist Essen, muss ich gestehen.
Ja. Ich muss sagen, so, es beginnt jetzt sozusagen die Weihnachtszeit. Irgendwie, ich habe mein Weihnachtsgeschenk ja schon, den Kindle. Ich bekomme dieses Jahr gar keine mehr.
Naja, aber dafür nutzt du den ja schon.
Das stimmt. Aber ich bekomme keine Geschenke mehr.
Na, du hättest, okay, die Wahl wäre jetzt, du hättest den bekommen und kannst ihn jetzt nutzen oder du hättest warten müssen bis Weihnachten und kannst ihn erst dann nutzen. Was wäre dir lieber gewesen?
Jetzt bekomme ich keine Geschenke mehr.
Jetzt hör auf zu heulen. Schluss
jetzt. Ich freue mich über Geschenke.
Dann machst du ja noch welche. Guck mal, du kriegst ja dann mit dem Buchadventskalender, kriegst du sogar jeden Tag welche von dir selbst.
Das stimmt. Das ist so, die schenke ich mir dann selbst jeden Morgen. Ich mag das ganz gerne so morgen. Ich bin ein Mädchen, ich stehe auf Geschenke, ich bin leicht zu begeistern. Das ist wirklich so. Ich schenke mir einen Kartoffelsack und ich freue mich darüber, wie schön die Kartoffeln das nächste Jahr über aussehen. Das ist halt, ich sehe halt im einen das Positive und ich freue mich halt jeden Tag, weil ich mich wieder neu darüber freuen kann.
Weil, jetzt mal eine kurze Frage, ich weiß gar nicht, ob du das so weißt, weil ich habe mich damit gar nicht so extrem auseinandergesetzt mit dem Bücher-Adventskalender da. Ich habe, also ist das, das ist nicht jeden Tag ein Buch, ne? Es sind auch jeden Tag, also unterschiedliche Bücher-relevante Sachen, wie, also zum Beispiel jetzt einfach ein Lesezeichen wahrscheinlich, oder ist
gehe ich mal davon aus. Also ich weiß es nicht hundertprozentig. Die Bücher waren vorher mit den Klappentexten beschrieben. Ich habe die Klappentexte jeweils nur angelesen, um zu wissen, habe ich die oder habe ich die nicht. Mhm. Das war für mich wichtig, weil ich halt nichts doppelt haben wollte. Stimmt. Und habe sie wirklich nur angelesen, weil ich mich auch nicht spoilern wollte. Und zum Glück habe ich ein Erbsengedächtnis. Also ich weiß wirklich nicht, was kommt. Und ich denke, der Rest sind halt wirklich so Büchergoodies. Vielleicht wird es mal was zum Behandeln sein. Vielleicht eine schöne Kerze, ein Lesezeichen, vielleicht einen Stift zum Markieren, kleine süße Post-its oder sowas. Oh, stimmt. Fabi, lass uns einen Weihnachtskalender machen nächstes Jahr.
Ja.
Ich habe voll die guten Ideen. Wir machen uns nächstes Jahr selbst ein.
Ja.
Dann brauche ich aber voll deine Liste an Büchern, die du schon hast. Und du kaufst dann keine mehr.
Okay.
Und aber die Liste brauche ich ab Januar.
Ja, moin. Ist klar. Ich habe übrigens, fällt mir gerade so ein, weil ne, nicht immer muss es ja was etwas sein, was du immer in der Hand hast. Ne? Das ist natürlich schön, wenn du zum Beispiel einen kleinen Snack hast pro Tag oder wie du halt irgendwie ein kleines Goodie. Ne? Aber ich habe meiner Community im Discord ein kleines in Anführungsstrichen Adventskalenderchen gemacht, mit Hilfe von meinen Mods und einer Viewerin, ist da jetzt jeden Tag dann ab dem 1. bis zum 24. ein Klappentext des Tages drin, der automatisch quasi in mein Discord gepostet wird, sodass man dann quasi sich den Klappentext durchlesen kann und dann klickt man auf den Link und dann wird man weitergeleitet zu der Buchseite, damit man weiß, welches Buch es ist. Denn es wird vorher nicht gespoilert. Also der Titel des Buches steht nicht in dem Klappentext.
Das ist ja super cool.
Oder? Da hat sich ein Mod von mir dahinter geklemmt und hat das so ein bisschen programmiert, in Anführungsstrichen, oder so ein Bot dafür gemacht, dass der das posten kann. Und ich finde das voll, fand das voll süß. Die Idee kam von den Viewern oder von einer Viewerin und dann haben wir das einfach aufgenommen und umgesetzt. Ja.
Das ist ja super süß. Okay. Das finde ich cool, weil halt auch so kleine Sachen halt einfach Ideenanstöße sind. Vielleicht ist es für den einen, dass er sagt so, oh mein Gott, das Buch klingt voll interessant. Zum Beispiel für meine beste Freundin bekommt dann noch eine Idee, was zu schenken. Weil ich finde gerade auch so, Buchgeschenke ist immer was Tolles, weil es bedeutet halt gleichzeitig, sich eine Auszeit zu nehmen von Alltag und auch damit abschalten zu können. Das ist wirklich schön. Ich will das auch, aber ich will sie nicht abkupfern. Aber ich will das auch. Ja, das ist voll cool.
Genau, was ich halt auch immer super gerne mache, ist also ich bin super schlecht mit Geschenken. Ich bin, entweder habe ich ein Geschenk und das habe ich gefühlt schon im Sommer dann und dann trampel ich die ganze Zeit auf der Fußmatte rum und denke mir, wann kann ich es endlich schenken? Wann kann ich es endlich schenken? Und dann will ich sehen, wie die Person das findet, so, möchte das Gesicht sehen dazu. Und dann, oder ich bin so gefühlt an dem Tag vorher, wo ich was schenken möchte, bin ich so wie, ich habe immer noch nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich der Person schenken soll. Es ist so schrecklich. Ich bin die schlechteste Freundin oder die schlechteste Tochter oder die schlechteste Enkelin der ganzen weiten Welt, weil ich nicht weiß, was die Person mögen könnte und ob die das schon hat und dies, das, jenes. Und es ist wirklich super, super nervig. Ich bin dann irgendwann übergegangen dazu, auch in Partnerschaften, Dinge zu schenken, wo man gemeinsam Zeit mit verbringt.
Das ist schön.
Weißt du, was ich meine? So, dann habe ich so einen Film, eine DVD gekauft oder so. Und dann habe ich so Mikrowellen-Popcorn mit reingemacht. Und dies, das, jenes. Und Flasche Sekt damals. Ja, sowas habe ich dann immer geschenkt. Als ein Paket so. Oder, keine Ahnung, so bestimmte Sachen, wo man auch selber eine Auszeit für sich nehmen kann und sowas.
Das ist cool. Olli bekommt von mir jedes Jahr zum Geburtstag. Der hat ja November und zu Weihnachten zusammen immer den Kurzurlaub, den wir davor haben. Diesmal sind wir sogar von Donnerstag bis Montag weg.
Das ist schon fast kein Kurzurlaub mehr, Anne. Ich weiß nicht, ob ihr das noch, also ihr schon mit.
Das ist richtig eskalierend. Damit haben wir dieses Jahr ganze 11 Tage Urlaub.
Okay, das finde ich ein bisschen krass, ne? Nächstes Jahr bitte nur noch 10, ne?
Ja, ich arbeite dran. Aber ich hab was unterschlagen. Ich habe noch ein Geschenk bekommen. Olli konnte nicht dranhalten. Er hatte mir auf der Wiener Comic-Con ein Geschenk geholt. Ich zeig dir das mal. In den Chat beschreibe ich das. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob du es erkennst. Ich habe einen gestrickten Pullover bekommen.
Ja.
So ein typischer Weihnachtspullover.
Ja.
Und da drauf sind die Tyranniden von Warhammer 40k, weil ich halt Tyranniden baue.
Ich kenne mich gar nicht aus. Ich habe das gerade gesehen und dachte so, okay, erkenne ich gerade irgendwas? Ich erkenne gar nichts.
Die sind so ein bisschen alienmäßig. Weißt du, hier ist der Kopf, die haben so Flügel, die haben so dünne Gliedmaßen wie das Alien von, wie die Alien-Filme halt. So ein bisschen sind die. Und die sind halt solche, halt, du hast halt Tabletop, hast halt verschiedene kleine Armeen, die du bauen kannst und so. Und davon halt in dem Stil habe ich so einen selbstgestrickten Pullover bekommen.
So ein Ugly Sweater.
Ja, Geschenke von Nerds für Nerds.
Prädikat Papat. Ja. Ja. Ich setze das durch, pass auf. Prädikat Papat.
Finde ich gut.
Ja. Ich finde, ja, ich mag so ein Geschenke. Weil entweder hat man was gefunden und muss sofort an die Person denken und dann möchte ich es auch eigentlich sofort schenken. Oder man hat halt, also ich, nicht man, ich habe halt nichts. Dann stehe ich da.
Das ist aber bei mir genauso. Also entweder ich schenke was oder ich schenke nichts. Ich hole kein Last-Minute-Geschenk, weil mir nichts mehr einfällt. Entweder ich sehe was und das passt oder es passt halt nicht. Ja. Meine beste Freundin bekommt, ich weiß gar nicht, ob sie den Podcast hört, bekommt was, und seit auch über einen Monat hier habe.
Ja.
Halt. Und ich habe das halt gesehen, habe halt so wie die Faust auf Auge. Das ist halt ihrs. Und dann ist auch gut so.
Ja, oder ich frage halt einfach, ne? Also ich... Wenn ich wirklich super gerne was schenken möchte und nicht sicher bin, dann frage ich irgendwann einfach. Wenn es wirklich, also bevor ich so ein Last-Minute-Kack-Geschenk hole, nicht, dass Last-Minute-Geschenke immer scheiße sind, aber meine Last-Minute-Geschenke waren nicht immer die besten, habe ich mir angewöhnt, dass ich irgendwann frage und dann sage, hey, womit kann ich dir eine Freude machen? Ich möchte dir gerne Freude machen, das ist mein Anreiz und das ist das, was ich in dir auslösen möchte. Was gibt es, wo du sagst, da freust du dich so 100% für? Oder?
Wenn du mal irgendwann überlegst, was du mir schenkst. Ich möchte ein selbstgemaltes Bild.
Was?
Ja.
Nee.
Doch.
Ich habe gedacht so, okay, jetzt kommt irgendwas, ein Buchgutschein. Egal was, Hauptsache ein Buchgutschein oder so. Damit kannst du mir immer eine Freude machen. Weil dachte ich, kommt jetzt. Und dann kommst du mit, mal mir was.
Ich fördere gerne die Kreativität und ich freue mich, wenn sich jemand wirklich Zeit nimmt und vielleicht sich da auch Gedanken macht und ja.
Ja, aber das sieht dann so aus, das wirst du wahrscheinlich dann eher da hinten in deinen Schubladen verstauen, anstatt es irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwo hinzuhängen.
Ich habe auch ein Bild, ein Bügelperlenbild von der Ugly Anne und die ist meiner Leseecke. Ich liebe sie.
Die Ugly Anne? Ja.
Habe ich von einem Zuschauer bekommen namens Bratfettbert. Ist wunderbar. Ist wunderbar. Also wirklich, ich mag sowas. Weißt du, da nimmt sich wirklich jemand Zeit, um das zu machen. Gerade auch als Bügelperlenbild ist das noch mal cooler.
Ich muss gerade so über den Namen lachen, weil heute, die Person war vielleicht schon mal öfter da in meinem Chat, aber heute war ein Rumpelkammerfred in meinem Chat. Und ich habe gerade so gedacht, Mensch, sind die vielleicht verwandt, die beiden? Wer weiß das schon so genau, ne? Bratpfannenbert und Rumpelkammerfred? Wer weiß?
Das könnte ganz gut passen. Das ist ein Problem, was übrigens die Generation nach uns trifft. Viel Spaß im Internet, noch irgendwelche freien Usernamen zu finden. Ha!
Easy. Wir haben noch Glück gehabt, doch.
Ja, Cindy 2024.
XOXO.
Wir hatten noch Glück. Oh Gott, das ist wirklich wild.
Ja.
Du hast wirklich, in ein paar Jahren haben die echt Probleme. Du hast ja keine Namen mehr.
Wahrscheinlich werden die das irgendwie, die alten inaktiven Namen dann auch einfach irgendwann mal löschen, oder? Nach so und so viel.
Du musst ja erstmal sterben.
Naja, du musst nicht sterben, damit der Name gelöscht wird. Du musst einfach nur inaktiv sein auf dem Konto.
Ja, musst erstmal dazu hinkriegen, dass ich inaktiv bin, außer auf Facebook. Und X.
Wenn ich jetzt noch ein paar Sekunden warte, fallen hier noch mehr Sachen ein. Pass auf.
StudiVZ.
Siehst du?
Das Ding ist ja, mein Nickname ist ja zusammengewürfelt halt für ein Pen and Paper damals mal, also für Warhammer 40k. Und das heißt, den Namen Ifrei, das gibt's ja gar nicht. Also, das ist so, der ist halt ausgedacht. Und in irgendeinem Spiel war es, ich glaube New World oder so, es war ein MMO, als es neu rauskam. Ich konnte erst 2 Tage später spielen, hatte sich dann jemand den Namen gesnackt. Mein Hass war noch nie so groß wie in dem Moment, weil das halt für mich gleichbedeutend ist mit, er kann dort jeden Schindluder treiben und die Leute denken, ich bin's. Ja, schwierig. Jetzt sag nicht, dass du das warst.
Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Nein, ich weiß nicht. Nee, ich finde sowas auch doof. Also ich finde gerade, ne, also natürlich, ach, wie soll ich sagen, ist man natürlich dazu geneigt, wenn man so einen Namen hat und ein bisschen bekannter ist vielleicht in einer gewissen Bubble, gerade wenn es so die Gaming-Bubble ist, dass der vielleicht relativ schnell auch weggesnackt wird von jemandem, der nicht gerade unbedingt so aus dem Grund, um scheiße zu sein, also im Sinne von dich zu ärgern so, sondern einfach vielleicht, weil er dich so als Typ Mensch voll gut findet und den Namen voll schön klingt und sich dann nicht dabei denkt, dass du vielleicht auch irgendwann mal New World spielen willst. Und dann nimmt er den Namen halt einfach, weil ihm nichts oder ihr nichts Besseres eingefallen ist. Dass da aber dran hängt, dass sich jemand anders tierisch drüber ärgern, glaube ich, darüber machen sich die Personen meist keine Platte.
Keine so. Gedanken.
Ja, warum
nächstes Mal, wenn mein Name weg ist, nenne ich mich eine wie Ifreides.
Eine wie Ibraldis finde ich gut. Bin gespannt, wann mir irgendwann mal eine wie Ibraldis in irgendeinem MMO über den Weg rennt.
Ja, die kommt dann vorbei, teabaggt dich und geht wieder.
Sag mal, ich weiß jetzt, dass du das bist, ne? Wenn jetzt irgendwer anders das nimmt, dann hast du Pech gehabt, weil ich dann genau weiß, du warst das.
Mist.
Ha.
Dann nenne ich halt mich als nächstes dann Fabi wie Ibraldis.
Okay, jetzt wird's ja. Merkwürdig. Ich finde, jetzt müssten wir auch den Turn so langsam kriegen. Wir waren bei Spiele.
Wir haben so unglaublich viel gequatscht. Wie ist denn das jetzt schon wieder passiert?
Ja. Ich habe nämlich auch gerade auf die Uhrzeit geguckt. Also wir waren gerade bei Spiele, Anne. Anne, weißt du was? Ich habe diese Woche ein Buch gelesen. Da geht's auch um Spiele.
Boah.
Möchtest du
wissen? Wie heißt denn dieses Buch?
Oh, halt dich fest. Das Buch heißt Caravel.
Krass.
Oder?
Okay.
Jetzt erzähl mir nicht, du hast das Buch auch gelesen.
Ich habe das Buch auch gelesen. Lass uns doch über Caravel reden.
Was ein Zufall. Ja.
Ich glaube, ich werde diesmal das Vorgeplänkel in ein Kapitel packen.
Das tut mir so leid. Nun. Ja, nun. Ja. Wir haben uns das Buch Caravel ausgesucht. Ich habe das hier tatsächlich auch zu stehen. Ich zeige das gerade in die Kamera, weil Anne natürlich nicht weiß, wie es aussieht. Und haben uns die ersten, wir wollten, glaube ich, die ersten 200, haben dann aber festgestellt, dass so auf Seite 200 das irgendwie nicht so richtig passt. Und wir haben dann, das Buch ist so in wundervolle Kapitel eingeteilt, die so da heißen, die erste Nacht von Caravel, die zweite Nacht und so weiter und so fort. Und wir haben uns entschieden, bis zur zweiten Nacht von Caravel zu lesen. Also das ist so bis circa Seite 178, 79. Ist nicht ganz die Hälfte des Buches, aber wie wir im Vorgeplänkel schon gesagt haben, durch Krankheit, dies, das, Ananas, haben wir uns entschieden, ein bisschen ruhiger zu machen, ein bisschen entspannter zu machen und zu gucken, dass Anne erstmal wieder ein bisschen gesund wird, damit wir wieder gestärkter da rein starten können. Und das
hat ganz gut funktioniert.
Ich denke auch, oder?
Ja.
Ich war ganz süß, wie du dann irgendwann zwischendurch geschrieben hast. Ich habe jetzt die ersten 10 Seiten gelesen.
Ich kann wieder lesen.
Yay! Sind ja nur noch 190.
Ja, aber ich konnte halt nicht mehr lesen. Ich habe mich gefreut über einen kleinen Fortschritt.
Ist ja auch richtig.
Ja, genau. Klein, aber fein.
Und über die ersten Seiten würden wir gerne mit euch reden. Wir haben, wie gesagt, das Buch geteilt, nicht wundern. Das heißt, wir können euch noch nicht die komplette Meinung zu dem Buch kundtun. Dafür können wir aber unsere, ja, wie nennt man das, unsere Theorien, wie es beendet, also wie der zweite Teil des Buches so weitergehen könnte, dafür mit euch teilen. Wir sind mal gespannt. In unserem Buddy Read sind auch viele schöne, interessante Theorien schon mit dabei, die wir vielleicht auch so das ein oder andere Mal jetzt aufgreifen werden im Podcast.
Ich habe es ganz gerne gemocht, jetzt den Buddy Read mit reinzulesen. Dachte mir so, oh ja, die Idee hatte ich auch schon.
Ja, und so einige, die da so, ich glaube, wir haben schon ganz gute Fühler da, weil wir alle so ein bisschen ähnlich denken.
Aber vielleicht ist es auch zu offensichtlich.
Das ist es nämlich, ne? Vielleicht ist auch das zu offensichtlich. Aber bevor wir jetzt zu sehr in die konkreteren Bereiche reingehen, würde ich sagen, fass mir das Buch doch erstmal kurz so ein bisschen zusammen und sagen so, worum geht's denn am Anfang so in Caravel, bis wir dann in den Spoilerbereich eintauchen.
Ja. Und zwar geht es um die beiden Schwestern, um Donatella und Scarlett, auch genannt Stella und Scar sozusagen. Die kürzen sich immer ab. Und die beiden leben auf einer Insel unter ihrem wirklich gemeinen, bösartigen Vater, der nicht die charmanteste Person ist. Und es ist so, dass Scarlett verheiratet werden soll und sie das aber auch als Chance sieht, von dieser Insel und von ihrem Vater zu entkommen. Das heißt, so weit ist es da schon. Das Ganze ist so, dass sie ihren Gemahl, ihren zukünftigen Gemahl nicht kennt, sondern nur aus Briefen her kennt, der sehr charmant scheint und sie weiß auch nicht, wie er aussieht. Es gab zwar ein paar Andeutungen, aber jeweils, wenn der Brief genauer hinging, hat ihr Vater das immer abgerissen, damit es eine Überraschung für ihn bleibt. Also das muss man sich mal vorstellen.
Oder? Der liest das davor. Dann liest dann wahrscheinlich auch die Antwort von ihr zu dem, ich meine, es ist ein Graf, oder? War das nicht irgendwie auch so ein bisschen was höhere Gestelltes? Ich bin mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher. Aber auch jemand, der, von dem sich Scarlett wirklich erhofft, dass sie, ich sag jetzt mal, wenn sie dann mit ihm verheiratet ist, zu ihm zieht und dann mit ihrem Vater beziehungsweise der ganzen Insel namens Trista abschließen kann und ihre Schwester auch mitnehmen kann. Das ist ihr nämlich auch ganz wichtig, dass ihre Schwester nicht da alleine dann hockt mit ihrem sehr gewalttätigen und brutalen Vater, muss man echt sagen. Der ist nicht, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, wie man so schön sagt, weil der schon sehr, sehr unangenehm sein kann, was wir auch ja, doch relativ am Anfang gleich auch merken.
Ja, das ist, es kommt nämlich noch zu einer Auseinandersetzung, aber davor schon seit klein auf haben die Geschwister von ihrer Oma nämlich zu hören bekommen, es gibt Carol. Carol ist ein Spiel. Carol ist Fantasie. Carol ist ein Theaterstück. Carol ist Magie. Man kann es so gar nicht so in Worte fassen, was es ist, aber es ist was ganz Besonderes, was dich mitnimmt und wo du halt auch einen Preis gewinnen kannst. Und so ist es, dass halt von klein auf schon Scarlett die ganze Zeit halt den Game Master von Carol schreibt und ihm bittet, dass sie doch von der Insel geholt werden kann, dass sie mitspielen kann und alles Mögliche. Und das macht sie wirklich jahrelang immer wieder und auf einmal bekommt sie eine Antwort.
Es ist ganz süß, weil man liest die Briefe ja gleich am Anfang, ne? Und sie, zuerst ist es so, dass sie hofft, dass Caraville auf die Insel Trista kommt. Dann sagt sie, naja, sie weiß, dass Caraville nicht immer, also nie an einem Ort zweimal ist. Das heißt, dass sie sich wünscht, dass sie eingeladen wird oder irgendwie, wenn die in der Nähe sind, ob sie Bescheid sagen können und so. Und was so ein bisschen auch interessant ist, ne, sie schreibt ja auch immer so, ja, ihre Schwester hat doch bald Geburtstag und sie würde sich wünschen, dass ... die da zusammen hingehen. Ne? Also und die Briefe werden, je älter Scarlett wird, umso abgespeckter und man liest auch so ein bisschen die Frustration raus, weil es kommt nie eine Antwort. All die Jahre lang, die sie schreibt, kommt keine Antwort. Bis auf einen Tag. Da kommt eine Antwort.
Und da wird sie mit ihrem Gemahl eingeladen, noch den Spielen beizuwohnen und bekommt zwei Kärtchen mit dafür, dass sie daran teilnehmen kann. Was sie natürlich riesig freut. Ihr Gemahl kennt das nicht. Sie kennt ihn ja noch nicht, aber möchte natürlich halt auch ihrer Schwester davon erzählen. Eilt zu ihrer Schwester, die unten, ich habe es mir so ein bisschen vorgestellt, wie am Hafen ist. Und die treibt da unzüchtige Dinge.
Unerhört, ja. Sie sucht ihre Schwester und hört sie nur, wie sie da Dinge tut mit einem, ja, kann man ihn Seemann nennen? Ja, ne, so Matrose, Seemann, so in die Richtung. Wir finden dann später auch heraus, dass sein Name Julian ist. Und dass sie da sich doch sehr vergnügt mit dem guten Julian da in der dunklen Ecke. Sie zieht ihre Schwester beiseite, erzählt das von Caravel, ist ganz aufgeregt. Und Julian kriegt das aber mit, weil so sneaky haben die beiden das nicht gemacht, sodass er das auch gehört hat. Und der interessiert sich auch sehr dafür, weil ich glaube, nicht nur die beiden, also Caravel, Scarlett und Donatella, sind sehr interessiert an diesem ganzen Caraval oder in diesem Spiel, sondern auch andere Personen in dieser Welt. Sie werden aber gestört von jemandem und das ist nämlich der Vater der beiden, der Ja, also ich weiß nicht, wie es dir ging, Anna, aber schon gleich am Anfang, wo der auf die Bühne tritt so und da runterläuft, also ich habe mir das so ein bisschen wie so eine Art Keller vorgestellt, mit Weinfässern und all sowas. Und schon, ich weiß nicht, als ich das gelesen habe, hat sich in mir so eine Kühle breit gemacht und ich dachte, oh, das ist jetzt kein guter Moment. Ich weiß nicht, wie der endet, aber es fühlt sich alles nicht so gut an. Also der Vater verbreitet eine ganz, ganz kühle, schwierige Atmosphäre und man weiß ganz genau, okay, ein falsches Wort und das ist nicht gut, denn er ist der, wie kann man das beschreiben, er ist der Gouverneur dieser Insel, er hat auf jeden Fall ja sehr viel Sagen auf dieser Insel, und ist quasi das Gesetz, in Anführungsstrichen, und natürlich passt es ihm gar nicht, wenn jemand Hand an die beiden an seine beiden Töchter legt, was er scheinbar 7 Meilen gegen den Wind riecht, wenn das passiert. Er stellt die beiden Mädels vor die Wahl, was denn hier nun los ist, und sie sollen die Geschichte erzählen. Und dann passiert was, was ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Gar nicht.
Das ist ein bisschen schwierig, weil er fragt halt auch, wer war diejenige, welche. Und es wird so ein bisschen so hin und her, so sie ist es, nein, ich war es. Und also keiner möchte so wirklich sagen, dass er es war, aber auch nicht, dass sie es war. Und dann sagt halt Julian, wer es war. Und erschreckenderweise bekommt nicht diejenige, die es war, die Strafe, sondern die andere. Weil so macht es der Vater schon immer. Wenn die eine Bock missbaut, bestraft er die andere. Weil so tut es ihnen noch mehr weh. Wie abgrundtief böse kann man denn sein?
Ja, das fragt man sich in diesem Buch auf jeden Fall. Also ich habe es mich gefragt, weil ich nämlich erst nicht verstanden habe, warum die das sich gegenseitig in die Schuhe schieben. Aber mit dem Hinblick darauf, dass sie, wenn sie es der anderen in die Schuhe schieben, selber die Strafe bekommen, ist das natürlich logisch. Aber als Leserin ging es mir so, was ist das denn für eine Schwester? Warum schiebt die das auf ihre eigene Schwester?
Das ist super gemein. Das ist
voll gemein. Was machen die denn da jetzt so, ne? Und ich habe das erst nicht gecheckt, bis dann im darauf folgenden Kapitel das so ein bisschen aufgelöst wurde. Und ich frage mich auch immer, aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich so in so eine Theorie. Was hat den Vater dazu gebracht, dass er so geworden ist? Oder war er schon immer so, ne? Das ist so eine Frage, die sich auch so mit so durchs Buch zieht für mich. Aber ich will gar nicht so weit vorgreifen. Denn es kommt, wie es kommen muss. Es wird natürlich eine der Schwestern bestraft. Und in dem Fall ist es Teller, ja,
die Scarlett. Ich glaub,
Scarlett kriegt nicht die Strafe, weil Teller sie auf sich zieht, weil sie Scarlett sagt, so. Okay. Es ist natürlich, der Daddy des Jahrespreis geht auf jeden Fall nicht an ihn. Und Scarlett will auf jeden Fall sehr gerne runter von der Insel. Das bestätigt sie einfach nochmal in ihrer ganzen, Art und Weise, was sie, ne? Dass sie sagt, so kann das nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit unter der Knute meines Vaters leben und bestraft werden für nichts und wieder nichts, so, weil dass sich Mädchen auch mal ausleben dürfen, ist vollkommen in Ordnung. Und sie beschließt, sie will Caravel besuchen, aber nur kurz, weil sie möchte ja nur kurz gucken. So, es ist wirklich nur einen kleinen Glimpse von dem Ganzen haben, nur zu Besuch sein, nicht mitspielen, weil sie will ja auch heiraten. Sie will den safen Weg gehen, sie will heiraten, ihre Schwester retten, sich selber retten, von dieser Insel runter. Aber
Die Zeit ist ihr ein bisschen im Nacken, dazu muss man halt sagen, die Hochzeit ist in 7 Tagen, Carol beginnt in 3 Tagen. Und Julian bietet halt an, so, hey, ich bin Seefahrer, ich weiß zufällig, wo ihr da hin müsst, kein Problem, ich krieg euch dort in einen Tag hin.
Was ein Zufall.
Alles gar kein Ding. Und dann wird Stella doch so ein bisschen nervös, man merkt dieses, oh, ob das alles zeitlich so hinhaut und man weiß ja nicht. Und dann gibt's ein kleines Upsi, nämlich sie wird aufgenockt von ihrer liebevollen Schwester, von der Scarlett. Und sie wacht dann auf dem Schiff wieder auf und ist da. Vor ihr erscheint einfach Carol. Und sie fragt sich so, sag mal, wie lange habe ich denn geschlafen? So, ich war halt ausgenockt. Also alleine sich das vorzustellen, ich finde das auch schon, ich muss sagen, ich finde das ziemlich übergriffig. Zu sagen, okay, wenn sie noch dran zweifelt, dass zu machen und sie halt, ich habe es mir vorgestellt, wie mit Chloroform, einfach so wirklich aus dem Leben zu nehmen,
ja,
gefühlt, ist nicht okay. Also, was ist in dieser Familie los?
Das ist eine wilde Familie. Es wird aber so ein bisschen aufgelöst. Und zwar erzählt ihr, also die gute Donatella oder Teller oder Stella ist auf jeden Fall nicht mehr auf diesem Schiff mit drauf. Und Julian, der mit ihr auf diesem kleinen Bötchen da noch ist, erzählt ihr, dass er erst mit Teller oder Stella dorthin, also zur Insel gefahren ist und sie jetzt übersetzt. Und es ist alles erstmal in einigermaßen geregelt. Denn Teller hat das so geregelt, dass sie das Zimmer, was sie hat, sehr verwüstet hat, sodass es aussieht, als würden die beiden quasi entführt worden sein. Das heißt, sie haben so einen Zeitpuffer, bis ihr Vater das überhaupt merkt, bis der überhaupt checkt, was da eigentlich passiert ist. Bis dahin sind sie ja dann schon wieder zu Hause. Das würde der gar nicht mitkriegen. So. Das war so der Plan, den Teller hat, weshalb sie sich das so ein bisschen schön geredet hat. Und Scarlett, naja, man merkt, dass Scarlett die Ältere ist, die hinterfragt das schon ein bisschen und denkt sich so, ob das so jetzt sinnvoll ist, keine Ahnung, der wird das bestimmt schon vorher rauskriegen und wir werden trotzdem Ärger kriegen und es wird nicht nur ein bisschen Ärger sein, sondern richtig viel. Ich weiß, was mein Vater, zu was der imstande ist und so. Also es ist so ein Wettrennen so ein bisschen gegen die Zeit zu, von der Vater darf es nicht erfahren und bloß nicht mitkriegen, plus sie muss rechtzeitig wieder zurück sein, um heiraten zu können. Also es ist so ein bisschen, ja. Nun setzen sie aber über zur Insel. Da passiert auch nochmal ein kleines Upsi. Das Boot geht kaputt. Sie kommen am Strand aber trotzdem an. Es ist alles okay, sind natürlich plitschnass und stehen im Schnee.
Ja, so. Es ist arschkalt, klamottennass. So, was machst du jetzt? Und sie sehen halt, dort hinten ist ein kleines Dörfchen und machen sich dorthin auf den Weg und stellen da fest, da sind halt Öffnungszeiten dran, von wegen nur nachts geöffnet und so, kommen sich halt ein bisschen veräppelt bei vor. Was ist das? Was ist dort los? Und sie schaffen es aber, dort in einen Laden reinzukommen. Das ist so ein Uhrenladen, um dort einen Unterschlupf zu finden. Und dieses Ganze, und das muss ich an der Stelle mal anmerken, dieses ganze Wordbuilding, und zwar nicht so, wie es grundlegend aufgebaut ist, sondern wie es beschrieben wird, ist einfach fantastisch. Ich komme mir vor wie bei Tim Burton. Die Welt ist bunt. Die Welt ist voller Farbe, voller Energie. An jeder Ecke hast du was, was ein bisschen anders läuft, was nicht normal ist. Und ich mag das total gerne. Also alleine davon, wie es beschrieben wird, es ist super bildlich.
Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, so, also meine Assoziation war gar nicht Tim Burton in erster Linie, sondern so Alice im Wunderland. Weil alles ist irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen verrückter. So, ne, diese Öffnungszeiten nur nachts und nicht morgens. Sie kommen da im Schnee an, es ist alles kalt. Und dann später, ich will, wie gesagt, nicht zu sehr vorweggreifen, nicht, dass wir jetzt schon in den Spoilerbereich rutschen, wird das ja alles sehr pompös und wirklich mit viel Farbe und bunt und wie so eine Art Karneval beschrieben, so ein Zirkus, es ist so eine Mischung aus Jahrmarkt, Zirkus, alles ist, so habe ich es mir vorgestellt, mit bunten Lichtern und allem drum und dran. Und das war so meine Assoziation. Aber Tim Burton, beziehungsweise, stimmt, also könnte man auch reinbringen, das definitiv.
Tim Burton, ja. Alice passt beides. Ja. Richtig schön. Auf jeden Fall kommen sie dort an, halt in diesen Unterschlupf, und sie finden dort halt auch Klamotten vor, um sich einmal frisch zu machen. Und sie denkt sich halt als erstes so, okay, dieses Kleid ist jetzt ziemlich simpel, das ist gar nicht pompös, sondern hängt so runter und ist total enttäuscht. Im nächsten Augenblick nimmt sie auf einmal Blicke wahr von Julian, wo sie sich denkt, okay, was ist jetzt los? Und da ist es auf einmal kurz und freizügig und rot an den richtigen, also so die Farbe der Verführung auch noch. Und also sie hat einfach so ein Zauberkleid an. Super cool.
So, das ist halt, ne, an einigen Stellen enger liegender, als es wahrscheinlich selber wollte. Zumindest sagt sie das zwischendurch auch, ne. Und es ist, also wie so, ne, als wenn sie sich so ein Nachthemd übergeworfen hat und auf einmal war das krasseste Kleid ever. Und es ist schon, also alles so fantastisch und so, ich weiß auch nicht, so mit so viel, ja, Fantasie einfach da drin. Und ich konnte mir das richtig gut vorstellen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe selten so bildliche, extreme bildliche Vorstellungen in meinem Kopf seit langem so gehabt. Und bei dem Buch fiel mir das sehr leicht. Also sehr bildlich im Beschreiben auch und sehr, ja, sehr schön.
Was sehr, sehr, sehr angenehm ist. Und sie treffen dann dort in den Laden noch auf jemanden, und zwar auf AG. Und AG zeigt ihr sozusagen den Eingang zu Carol und sagt, du kannst da durchgehen. Stella ist auch dort, die wartet dort auf dich, also der Eingang zum Spiel. Es hat nur eine Bedingung. Ich möchte deine Stimme mir für eine Stunde leihen. Daraufhin stürmt Julian einfach raus aus der Tür, warum auch immer. Und sie überlegt sich das und sagt dann so, lieber doch nicht. Ist vielleicht nicht das Beste, ich nehme den altbekannten Weg. Ihr wird dann auch nochmal gesagt, du musst dich beeilen, du musst rechtzeitig da sein. Wenn du nicht rechtzeitig da bist, dann kannst du nicht dran teilnehmen. Das heißt, hier, die Zeit rennt. Auch wieder Alice.
Ja, ne?
So ein bisschen. Ja, die Zeit rennt, knapp. Du musst dich beeilen. Ja.
Hey, schnell. Das weiße Häschen mit der Uhr, ne? Ja.
Ja, irgendwie ist es passt ganz gut. Und sie hat bis Mitternacht Zeit, den Eingang zu finden.
Ja.
Was sie dann aber auch schafft. Sie schafft es, den Eingang zu finden und auch Julian wiederzufinden. Und sie stehen dann vor einer Dame, die sie erstmal begrüßt, so, hey, wer seid ihr? Und zeigt mal eure Eintrittskarten. Und sie haben halt zum Glück beide Eintrittskarten, die durch das Wasser natürlich ein bisschen mitgenommen sind. Und auf der einen Eintrittskarte steht ihr Name und auf der anderen nicht, weil der ja für den Verlobten war. Von daher kann Julian auch mit. Und es gibt ein ganz schönes Zitat, was ich mir rausgesucht habe. Das heißt, sie werden dort reingelassen und ihr wird ein bisschen was erklärt über Carol, über das Spiel. Und dazu wird auch gesagt, wahrgewordene Träume können wunderschön sein, aber sie können auch zu Albträumen werden, aus denen man nicht mehr erwachen kann. Das ist so, sie wünscht sich eigentlich die ganze Zeit etwas, ihre Schwester zu finden und den Grafen zu heiraten. Wirkt vielleicht alles wunderschön. Aber ist das vielleicht die neue Hölle? Ist dieser Graf vielleicht die neue Hölle?
Ja.
So, das ist allein dieses Zitat hat so viel in meinen Gedanken gemacht. So, wo ist das vielleicht speziell auf diese Situation? Finde ich schon sehr, sehr, sehr wild.
Ja, und so eine, ich weiß nicht, aber so eine Hints hast du überall mal zwischendurch in der Geschichte, wo du dir dann nicht mehr so ganz sicher bist, ob das, was sie jetzt da, also was sie als Rettung sieht, vielleicht gar nicht die Rettung sein wird, ne? Nicht, dass ihre Ausgangssituation irgendwie besser ist, ne? Das will ich gar nicht sagen. So ein schrecklicher Vater ist auf jeden Fall nicht etwas, wo man bleiben sollte. Aber wer weiß, ob das nächste besser sein wird, ne? Also es wird immer mal wieder so ein bisschen was dazu gesagt. Und ich weiß nicht, sollen wir hier so ein bisschen den Cut machen?
Spoiler.
Ne?
Ich glaube, das passt ganz gut an der Stelle, weil Carol beginnt damit. Sie bekommt die Regeln alles aufgesagt. Und von daher gehen wir jetzt hier über in den
Spoiler-Alarm.
Das war wunderschön.
Genau. Also, was Scarlett auf jeden Fall super wichtig ist, dass sie nur den einen Tag da bleiben wird. Sie ist sich immer noch auf dem Punkt, dass sie wirklich nur kurz da sein möchte. Sie will auch gar nicht mitspielen, weil du kannst Caraval als spielende Person besuchen, aber auch als zuschauende Person. Also das ist einem freigestellt. Und Scarlett ist immer noch an dem Punkt, dass sie auf jeden Fall nicht mitspielen möchte. Und sie möchte am liebsten möglichst schnell wieder zurück nach Hause, damit sich da ihr Wunsch da mit dem Grafen da erfüllen kann. Was ich sehr interessant finde, ist im Laufe dieses Ankommens in Caraval und den ganzen Sachen reagieren sehr, sehr viele Charaktere sehr unterschiedlich auf Julian. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war sehr sus. Also jedes Mal, wenn wir einen neuen Charakter im Buch getroffen haben, habe ich extra drauf geachtet, wie die Person jetzt auf Julian tatsächlich reagiert, weil die ganz unterschiedlich und auch manchmal echt merkwürdig auf ihn reagieren, sodass ich ihn mittlerweile echt auf dem Schirm habe, dass ich denke, okay, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist komisch mit Julian. Also schon der Anfang, da dachte ich so, ja, kann Alter einfach Zufall sein, dass der Caraval kennt und ne und dies, das, jenes und weiß, wo das ist oder weiß, wo die Insel ist, wo Caraval jetzt stattfinden soll. Aber dass jetzt auch die Charaktere in Caraval oder auf Caraval sogar komisch auf ihn reagieren, war dann so, dass ich dachte, okay, irgendwas ist merkwürdig. Und das war auch der Punkt, was ich ganz interessant finde, Buddy Read, wo alle so waren wie, irgendwas ist da merkwürdig. Dann dachte ich so, okay, ich bin nicht alleine mit der Meinung. Und die Bestätigung kommt auch relativ schnell, denn Julian hat tatsächlich schon mal bei Caraval mitgespielt. Das heißt also, er ist nicht nur jemand, der mal von Caraval was gehört hat, sondern er weiß auch schon so ein bisschen, wie der Hase läuft. Haha, Hase, Alice im Wunderland, okay, Entschuldigung. haha. Genau. Das hatten wir ja gerade auch so ein bisschen gesagt, ne? Julian hat gespielt, er weiß, wie bunt die Welt ist, er weiß, dass es auch, wie ich gerade gesagt habe, es wird so wie so ein Zirkus dargestellt, wie so Karneval und Jahrmarkt in einem. So, mhm. Deswegen auch die Öffnungszeiten, denn am schönsten ist Caraville nachts. Und deswegen sind die Läden auch alle nachts offen und nicht am Tage oder bei Tage, damit das alles, glaube ich, einfach noch schöner wirkt, als es eigentlich ist. Ne? Wir kommen dann auch relativ schnell in so ein, ja, werden so durch die Welt geleitet in so ein Theater, wo die ganzen Gäste reingeleitet werden und wo ihnen quasi die Spielregeln vorgelesen werden oder so ein bisschen deutlich gemacht werden. Und was ich sehr spannend fand, man muss als mitspielende Person, wenn man sich entscheidet, seine Spielregeln unterschreiben. Und zwar nicht mit einem banalen kleinen Kugelschreiber oder sowas. Nee, wir gehen schon richtig in die Vollen. Nämlich mit Blut. Mit Blut müssen wir das Ganze unterschreiben. Und dann geht's los.
Du musst dir ja auch sicher sein.
Ja, na
sicher
klar.
Sicher sein kannst du dir nur, wenn du mit Blut unterschreibst.
Ganz logisch.
Also sagen halt bei den Spielregeln, ganz wichtig, nichts im Spiel ist real. Und auch, du kannst deinen Verstand verlieren.
Ja.
Das ist auch der Punkt. Du musst auch ein Rätsel lösen. Und halt, lass dich nicht täuschen von dem, was du siehst. Das sind so die Punkte, die man da mit ranbekommt und lässt halt immer noch alles offen stehen. Ist halt schon sehr spannend. Von daher mal gucken. Das heißt halt dann, okay, das Spiel beginnt morgen Abend und dauert 5 Nächte. Das heißt, summa summarum, mit der Hochzeit gerechnet, haut das nicht hin.
Ja, bisschen knapp.
Ja. Das wird nichts. Aber sie bekommen noch den Hinweis, eure Unterkunft. Hier, sie bekommen Schlüssel dafür. Das ist hier die gläserne Schlange. Da ist der Schlüssel mit dran. Eure Unterkunft, da erwartet euch auch der erste Hinweis. Und sie machen sich dorthin auf den Weg und überqueren so einen Riesensee. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie bei Harry Potter, wenn sie nach Hogwarts kommen, wo da so ein Riesensee ist mit ganz vielen Bötchen, wo sie einsteigen und dann so übergefahren werden.
Echt, ja. Weißt du? Ich hab so gefühlt so eher an Venedig gedacht, warum auch immer, dass die so in so Gondeln hin und her kutschiert werden. Aber ja, auch so in der Art, ne? Und sie da in diesem Boot auf diese, ich weiß leider gar nicht mehr, wie sie heißt. Das habe ich tatsächlich vergessen. Ich glaube, sie stellt sich irgendwann vor im Laufe der ersten Kapitel.
Namen.
Ja, Namen und wir, ne? Auch sie, das ist ganz interessant, auf sie reagiert Julian ganz interessant, weil er sehr, sehr, sehr nett ist zu ihr. Zu anderen Charakteren im Spiel ist er eher sehr kühl und so ein bisschen skeptisch und lässt die auch, ist so ein bisschen unnahbar für die Person, während er bei dieser Person sehr nett und so vorkommend ist. Denn wir finden auch relativ schnell raus, dass alles in Caraville Geld kostet. Also auch so eine Überfahrt ist eigentlich nicht kostenlos und ich glaube, dass Julian das so ein bisschen auch, ne, er versucht die um den kleinen Finger zu wickeln, dass sie vielleicht mal die eine oder andere Gratisfahrt machen können. Und das Ding ist halt, sie kommen dann an dieser sogenannten gläsernen Schlange. Ich glaube, es wird im Buch sogar der italienische oder so Name genannt. Das habe ich war ein bisschen schwer für mich und für selbst, also sehr für dich auszusprechen. Deswegen haben wir es einfach weggelassen. sie kommen da an und Julian ist schon die ganze Zeit sehr hektisch und sagt, wir müssen uns beeilen. Wir müssen da jetzt sofort hin. Wir müssen ganz schnell sein, weil wenn hier die Lichter der Laternen ausgehen, dann endet das nicht gut. Und Scarlett ist so ein bisschen, was soll das? Und ich meine, ja, dann wird's halt hell, ist doch easy peasy, lemon squeezy, alles in Ordnung. Und sie kommen gefühlt kurz vor knapp an. Scarlett kommt noch in dieses, ich habe es mir wie so ein Hotel vorgestellt, also so eine Taverne, irgendwas in die Richtung, kommt noch rein und hinter ihr knallt die Tür zu und die Wirtin macht die Tür auch zu. Und wer ist nicht drin? Julian.
Aber er hat sie gerade noch wirklich so reingestoßen. Genau. Und das finde ich, ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Er hat sie in dem Moment vor sich gestellt.
Er hat sie, ja, reingeschubst und steht dann da.
Ja.
Und Scarlett ist so ein bisschen nervös, weil sie natürlich, ne, sie hat halt gemerkt, so, hey, der hat sich, also mich vor sich gestellt, er hat mich gerettet, er hat mich hierher gebracht, ich schulde dem eigentlich schon ein bisschen was und sagt halt, bittet die Wirtin, die Tür wieder aufzumachen, die ganz eiskalt sagt, nein, das mache ich nicht. Das ist verboten, so nach dem Motto. Sie, also Scarlett, nutzt dann die sogenannte, also ihre Eintrittskarte und sagt halt, hey, wir sind hier Ehrengäste von dem Master Legend, dem Spielemeister hier. Du hast uns die Tür aufzumachen. Und da reagiert die Wirtin sehr, sehr schnell und sehr, sehr konkret, weil sie sieht sehr schockiert aus und ist sehr erstaunt und macht die Tür auch sofort wieder auf. Und was mich ein bisschen irritiert hat, Julian steht nicht direkt dahinter. Sie rufen einen Moment und dann kommt er angerannt und sieht schon sehr panisch aus. Also man merkt, irgendwas ist eigentlich bei Tagesanbruch dann. Also das ist nicht so cool, bei Tagesanbruch draußen zu sein. Man weiß aber noch nicht als lesende Person, warum das so ist. Aber es ist,
ich möchte in dem Moment auflösen. Oh. Sie sind alle Glitzervampire, sobald die Sonne scheint, dann reflektieren sie alle. Und wenn du auf jemand anderen stößt, dann wirst du so reflektiert, dass du erblindest.
Ach so, ja gut, dann haben wir hier mit dem eine Lösung. Ich brauche auch nicht mehr weiterlesen. Sehr schön, finde ich gut. Dankeschön, Anne.
Gern geschehen.
Genau, Julian sprintet dann noch rein und die Tür fällt zu. Und sie atmen kurz durch, gehen auf das Zimmer von Stella von Scarlett und ruhen sich kurz aus, sind dann so ein bisschen in der Diskussion, wer denn hier wie schläft, weil sie stellen dann fest, sie haben beide das ein und dasselbe Zimmer, was irgendwie eigentlich nicht der Plan war, aber eigentlich sind sie ja beide die Verlobten, also warum sollte es sie stören, in einem und demselben Zimmer zu sein? Es ist nur so eine ganz interessante Situation, die dann stattfindet, weil keiner der beiden so richtig nachgeben will. Das ist eine sehr interessante Diskussion. Aber sie kriegen ihren ersten Hinweis, oder Scarlett kriegt ihren ersten Hinweis. Denn es ist ein Schlüssel, an dem ein kleines Schildchen ist, wo halt steht, dass das Stellas Schlüssel ist. Und die Zimmernummer da dran steht. Und das ist ganz interessant. Dann geht es nämlich weiter.
Sie macht sich halt auf die Suche, zu welcher Tür könnte dann dieser Schlüssel passen, wer zu welcher Tür könnte er denn gehören. Und sie trifft auch auf ein paar andere Gäste und dann trifft sie auch auf diese Tür. Und auf der anderen Seite der Tür hört sie dann auch ihre Schwester, die sie so ein bisschen abwimmelt. Dann so, nein, alles ist in Ordnung, tralala, soll sich nicht so haben. Und dann, nachdem sie halt nicht so wirklich nachgibt, hört sie noch eine tiefere Stimme, die ihr dann auch sagt, das ist alles in Ordnung, sie soll doch bitte wieder gehen. Und in dem Moment kam mir ein Gedanke. Was ist, wenn auf der Rückseite nicht ihre Schwester ist, sondern sich jemand dort ihre Stimme geliehen hat?
Der Gedanke kam mir auch, dass Stella quasi oder Teller den gleichen Start hatte wie Scarlett und auch in diesen Uhrenladen kam und sich aber anders entschieden hat als Scarlett. Und die Stimme geliehen hat, damit sie möglichst schnell nach Caraville kommt. Das war auch meine Vermutung, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist, so wie es sein soll. Weil die ganze Zeit sucht Scarlett nach ihrer Schwester. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihre Schwester so gar nicht nach ihr sucht. Also sie wollen da ja gemeinsam hin. Das ist ja eigentlich ihr Anliegen. Und dann finden sie sich und sie öffnet nicht mal die Tür. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das passt nicht so ganz in mein Schema X rein. Muss ich gestehen, dass sie da gar nicht zumindest mal kurz die Tür aufmacht oder sagt, wir sehen uns später dort und dort oder was weiß ich. So, sie wimmelt sie halt wirklich ab und man merkt tatsächlich, dass Scarlett auch sehr enttäuscht davon ist, ne? Weil sie hat sich das alles irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Sie dachte, jetzt findet sie ihre Schwester und es ist jetzt erstmal dann sicher, dann haben sie sich wieder beide. Sie ist auf jeden Fall so enttäuscht, dass sie eigentlich zurück auf dem Weg ist in ihr Zimmer, dann aber feststellt, naja, sie schläft da ja gar nicht alleine. Darauf hat sie auch keine Lust, mit Julian in einem Bett zu schlafen, weil sie ist ja eigentlich quasi vermählt. Sie möchte nicht mit einem fremden, im Grunde fremden Mann in einem Bett schlafen. Und sie sackt so im Korridor zusammen und schläft im Korridor ein.
Das kam mir ganz ehrlich ein bisschen komisch vor. Ich weiß nicht warum, aber so dieses, es gibt so komische Vibes, so unsichere Vibes, dass das halt passiert, dass du einfach dort so wie ausgenockt einfach einschläfst. Also, und halt, wie sehr musst du jemanden hassen, dass du nicht bei ihm im Zimmer mitschlafen. Also sehr, sehr merkwürdig, weil die könnten ja auch sagen, hey, komm, du schläfst auf dem Bett, ich schlafe auf dem Boden oder so. Oder wir machen so eine Deckenwand zwischen uns oder gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja,
die waren halt noch nicht so innovativ wie wir, ne, Anne, so.
Ja, okay, das könnte auch sein.
Einfallsreich.
Am nächsten Morgen trifft sie auf jeden Fall auf eine neue Person, nämlich auf Dante, der in seiner düsteren Erscheinung kommt. Für mich wirkt das sehr geheimnisvoll und sehr anziehend. Ein etwas verwegener Kerl, dunkle Kleidung, tätowiert und ihr fällt eins auf, er hat ein Rosentattoo auf seiner Hand und irgendwie gibt ihr das traurige Vibes, so gefühlt. Dass es irgendwas daran stimmt, sie traurig, gibt ihr das so mit. Und sie kommen ein bisschen ins Gespräch, er ist mit seiner Schwester da und er gibt ihr dann ihr Zimmer und sagt, das ist ja kein Problem, ich kann bei meiner Schwester mitschlafen, alles in Ordnung, du kannst dort unterkommen, alles fein, alles entspannt. Das halt auch super lieb. Ich weiß nicht, ob man den so trauen kann.
Aber das würde gerne. Das finde ich so witzig, ne? Also so Scarlett möchte nicht mit Julian in einem Zimmer schlafen, den sie ja noch nicht so lange kennt. Alles verständlich, alles nachvollziehbar. Aber einem anderen fremden Mann vertraut sie und geht einfach auf sein Zimmer und schläft dort. Also das finde ich ein bisschen interessant, wieso da ihre, ich sag jetzt mal, ihre Entscheidungen da so sind, weil das für mich nicht ganz einheitlich wirkt, weil der fremde Mann in dem Zimmer ja auch, also der ist ja nicht mit im Zimmer, das weiß ich, aber er könnte ja einfach reinkommen so und dann steht er da in dem Zimmer und dann kommst du nicht mehr raus. So weiß ich nicht. Es ist so die gleiche Pattsituation wie mit einem fremden Mann in einem Zimmer schlafen. So. Naja, interessante Entscheidung auf jeden Fall von ihr.
Wobei sie halt Julian länger kennt in dem Sinne. Irgendwie alles sehr merkwürdig. Und zwischendurch haben wir auch noch mal ein bisschen mehr Infos auch bekommen über Legend, über den Game Master. Nämlich sollte es so gewesen sein, dass er damals die Wahl hatte, möchtest du sozusagen einer der besten Schausteller sein und der beste Schauspieler? Oder möchtest du deine wahre Liebe haben? Und er hat gesagt, er hat seit damals Carol gewonnen hat, er möchte der beste Schausteller werden, weil seine Liebe kann er dann dadurch bekommen.
Ja, so zumindest sein Plan. Mhm. Aber das, so einfach ist das nicht, ne? Also es wäre ja viel zu einfach, wenn man das so macht und dann beide Wünsche erfüllt bekommt. Aber schon eine interessante Sache, ne? Dass er sich da gegen seine Liebe entscheidet.
Und das lässt mir auch so ein bisschen so für später, das so im Hintergrund behalten, weil ich glaube, es könnte noch auch wichtig sein. Es könnte ein interessanter Sidekick sein. Ja, also auf jeden Fall, die erste Nacht ist sozusagen, hat sie halt dort im Flur verbracht, wacht am nächsten Tag auf und sie kehrt zu der Tür von Stella zurück und findet dort alles verwüstet vor. Und sie weiß halt, okay, warte mal, der erste Hinweis war dieser Schlüssel zur Tür, also durchsuche ich alles. Und sie fängt an, dieses Zimmer zu durchsuchen, nach Sachen zu suchen, die ihr vielleicht nicht gehören. Und auf einmal kommen immer mehr Menschen in diesen Raum rein. Das ist wirklich, also unzählige Dutzende Menschen. Es kommt auch eine Schwangere rein, die sagt so, hey, komm, gar kein Problem, ich kann hier für dich die Sachen halten. Und du siehst ja, ich kann ja nicht wegrennen. Also ich hau jetzt mit den Sachen nicht ab, du kannst mir da vertrauen und alles. Und es ist halt so, immer mehr Menschen, Dutzende Menschen kommen rein und plündern dieses Zimmer, was ihr gar nicht recht ist, wo sie auch versucht, dazwischen zu gehen. Und diese Szene hat mich so ein bisschen an, vielleicht an die Horrorfans unter uns, Ari Aster, dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, der hat, der letzte Film von ihm, Bows of Raid, war so, da wurde es auch mit Mal immer schlimmer und immer irrer in diesen Film. Da waren immer mehr Menschen, die auf einmal reinkamen auf die Straße und Unfug gemacht haben. Die haben sich dann irgendwann geprügelt. Die haben, der eine hat sich komplett ausgezogen, der ist dann nackt durch die Gegend gerannt im Hintergrund und so ungefähr stelle ich mir das dort vor. Also komplette Eskalation. Und sie sieht dann nur, wie jemand einmal so ein paar rote Ohrringe mitnimmt und sie rennt noch hinterher, hat der Schwangeren die ein paar Sachen gegeben, weil die kann ja eh nicht abhauen, möchte diese Ohrringe retten, schafft es leider nicht, kommt zurück und die Schwangere ist weg. Die wurde von der Schwangeren abgezogen.
Einfach von der Schwangeren abgezogen, ja. Es wird noch ein bisschen dann erklärt, was das für Ohrringe sind, denn die Ohrringe sind jetzt nichts extrem Wertvolles in dem Sinne, dass sie irgendwie teuer waren oder so, sondern die hat sie halt einfach von ihrer Mutter geschenkt bekommen und da sind so Scarlet-farbene, Scarlet ist so ein Rot, ne, so rote naja, Steine drin und die hat sie halt einfach von ihrer Mutter und die hätte sie natürlich gerne noch behalten. Wer hätte es gedacht, so, ne? Weil ihre Mutter ist irgendwann gegangen und ist verschwunden. Es ist nicht so richtig klar, was mit der Mutter dann war oder ist. Ich hoffe, das wird noch aufgeklärt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das noch aufgeklärt wird, was mit der Mutter ist. Und ich weiß nicht, also wenn die Oma schon von dem Caravel erzählt, vielleicht hat die Mutter auch was mit Caravel zu tun. Also ich glaube, da ist eine ganz große Connection noch mit der Mutter und Caravel. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das vielleicht aufgedröselt wird. Scarlett ist natürlich enttäuscht, alles ist irgendwie weg, sie hat irgendwie keine Hoffnung mehr. Und dann kommt Julian und sie steht da immer noch in dem Zimmer, kommt Julian und greift ihr so ein bisschen unter die Arme und sagt ihr, Mensch, guck dir doch mal den Schlüssel genauer an. Guck dir den doch nochmal genauer an. Und an diesem Schlüssel ist tatsächlich ein Hinweis, den Scarlett so gar nicht wahrgenommen hat, was ich ganz interessant finde. Entschuldigung. Wolltest du was? Ja.
darunter steht nämlich noch ein weiterer Text unter den Zettel, wo halt Stellas Raum sozusagen steht, den man mit so einem Buntglas halt erblicken kann. Und da steht, dies ist dein erster Hinweis auf den Weg zu ihr. Die anderen sind nicht so leicht zu fassen. Und einige davon werden dich an deinen Verstand zweifeln lassen. Den zweiten Hinweis findest du in den Trümmern ihres Verschwindens. Nummer 3 musst du dir verdienen. Nummer 4 wird dich etwas Wertvolles kosten. Und Nummer 5 verlangt nach einem Sprung ins Ungewisse. Die meisten werden versagen, doch einem wird es sicher gelingen. Du hast 5 Nächte, um die Hinweise und dann das Mädchen zu finden. Und Legends Wunsch wird dir gehören. Finde ich schon sehr cool,
oder? Ja, genau. Ja. Und es ist ganz interessant, weil Scarlett doch sehr schnell dann sich den Hinweis sucht. Also ich fand das auch interessant, ne? Sie findet so Bildkarten in dem Zimmer, auf denen so unterschiedliche Sachen drauf sind und vergleicht das so mit Sachen, die sie von früher von Teller kennt und meinte so, ja, sie sammelte Bildkarten, aber es war nie eine Burg drauf. Es waren immer andere Sachen drauf und oder so ein Palast, Burgpalast, auf jeden Fall so ein Gemäuer.
Ja.
Und meinte Scarlett dann, das muss der Hinweis sein, weil das sonst nicht in ihren Bildkarten mit dabei ist. Ich weiß jetzt gar nicht, was sonst eigentlich mit dabei ist, aber sie sagt ganz explizit, es waren nie Burgen und Paläste, es waren immer andere Sachen. Und gehen Sie zu der Dame, die Sie schon mal über den See oder über die durch die Venedigstraßen kutschiert hat in dieser Gondel. Und Julian sagt, wir wollen dort und dorthin. Und die sagt, naja, alles klar, mache ich. Und dann werden sie in einem Boot dorthin kutschiert, in diesen Palast, in diese Burg. Und es ist sehr, ja, ich habe mir das auch so wieder so vielleicht so ein bisschen Disney-mäßig vorgestellt, dieses Palastding. Ich bin ja sonst nicht so der Disney-Fan, aber es war echt so, dass ich so dachte so, la 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 la, und dann, weißt du, so, ting.
Also das Ding ist halt, dass der Palast sieht aus wie ein Vogelkäfig und es gab ein Buch, ich glaube Gold heißt das oder so, ich habe das persönlich nicht, aber das ist dieses Jahr rausgekommen, das hat auch so ein Cover. Da habe ich mich irgendwie so dran erinnert gefühlt, auch total schön. Während sie auf jeden Fall auf diesem Boot sind, unterhält sie sich auch ein bisschen mehr mit Julian und da kommt, sagt er halt auch so ein paar Sachen, die einen ein bisschen zum Schmunzeln bringen und zwar, dass er redet über den Verlobten und er sagt, wenn er sich eine Braut von den Inseln sucht, dann gibt es in seiner Familie vermutlich Inzucht. Was gleichzeitig bedeutet, dass er unattraktiv ist. Also er redet diesen Verlobten auch total schlecht. Was auch, ist der eifersüchtig?
Ich weiß auch noch nicht, was da das System dahinter ist. Ich weiß nur oder ich kann mir nur vorstellen, dass das schon so, meine Vermutung, wir können ja schon mal ein paar, wir sind ja im Spoilerbereich, also kann ich ja meine Vermutung so ein bisschen äußern, ist halt, dass Julian entweder selber Legend ist oder irgendwas mit Legend zu tun hat. Und Legend sucht ja nun mal oder ist, glaube ich, immer noch auf der Suche nach der wahren Liebe. Und ich glaube, dass Scarlett, Mann, Scarlett und Stella, meine Güte, dass Scarlett so ein bisschen auch getestet wird, ob sie darauf eingeht, ob sie ihren Verlobten schlecht redet, obwohl sie den gar nicht kennt, oder ob sie quasi bei ihm bleibt, obwohl sie ihn ja noch nicht so richtig gesehen hat. Ich glaube, es sind so kleine Minitests. Ich weiß noch nicht wofür, weil rein theoretisch müsste Legend ja eigentlich super alt sein, aber er ist ja auch irgendwie durch diesen Wunsch, durch Caravel, ist er ja auch irgendwie super attraktiv und altert nicht so schnell. Irgendwie, das wird ja auch nochmal beschrieben. Es ist auf jeden Fall, ich könnte mir vorstellen, dass Trian irgendwas mit ihm zu tun hat oder er selber sogar ist.
Ich glaube mittlerweile, ich dachte auch als erstes, vielleicht ist Julian das, aber ich glaube, das wäre zu offensichtlich.
Meinst du?
Was ist, wenn Dante Legend ist? Dante. Weil der ist ja auch so nett.
Dante.
Und der ist so ein bisschen verwegen und er hat so ein bisschen was Trauriges an sich.
Meinst du?
Was ist, wenn das das ist? Und was ist, wenn Dante sich damals halt gegen die Liebe entschieden hat und das war vielleicht die Mutter?
Meinst du, die Mutter von Donatella und von Scarlett? Das war auch meine Idee, dass das deswegen, also dass die Mutter das irgendwie, ach, es ist auf jeden Fall eine wilde Nummer. Ich bin sehr gespannt, weil es gibt ja Nummer 3 Bände. Und das ist ja, wir sind ja gerade mal bei der ersten Hälfte des ersten Bandes. Und ich habe so viele Theorien in meinem Kopf. Es wird auf jeden Fall wild. Ja.
Das ist, ja, auf jeden Fall, sie kommen dort an bei dem Palast. Da ist auch richtig viel los. Es ist halt unglaublich schön geschmückt alles. Und sie sehen dort halt so ein Zelt und da ist ein Wahrsager drinne und Julian schiebt sie halt auch ein, so kaum, geh da nur mal rein, das wird dir schon gefallen, Mäuschen, so. Und sie ist dann halt da drin so, ja, okay, und macht dann halt, alles kostet ja was und sie darf ihn, also er darf sie was fragen und sie darf ihn daraufhin halt was fragen. So ist deren Abmachung. Und es ist halt so, dieser Wahrsager hat halt auch ganz viele Tätowierungen, der hat so Herzen in den Lippen, in den Ecken drin und alles irgendwie total wild. Also kommt mir vor, gerade hat mich an irgendein Anime erinnert, ich weiß aber auch nicht mehr welchen.
Ja, auf der einen Seite am Mundwinkel irgendwie ein Herz und auf der anderen Seite, glaube ich, ein Schloss, ne? So ein verschließbares Schloss, nicht ein Schloss wie eine Burg, sondern so ein Schloss. Also fand ich auch weird beschrieben, weil ich mir das auch so ein bisschen vorgestellt habe. Aber ja.
Irgendwie aber doch halt cool. Und sie hat dann halt eine Frage, sie stellt dann halt auch ihre Frage. Und ja, nun, sie fragt halt nicht nach ihrer Schwester, nein, sondern sie fragt nach ihrem Verlobten.
Das habe ich nicht ganz verstanden, oder? Die ganze Zeit sucht sie nach ihrer Schwester und die erste Frage, die sie darstellt, dreht sich um ihren Verlobten. Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich auch nicht. Es fühlt sich an dem Punkt, also es gibt halt zwei Varianten. Entweder, ich glaube, das ist halt auch ein Debütroman, dass es sozusagen in diesen Plot-Twist so reingeschoben wird, dass die Figuren das machen. Oder es gibt noch einen tieferen Sinn dahinter, den ich vielleicht noch nicht durchdringe, weil ich die Personen noch nicht gut genug kenne. Ich weiß es nicht. Entschuldigung, Autsch. Er sagt ihr auf jeden Fall noch was ganz wichtig, und zwar: Folge dem, dessen Herz aus Schwärze gemacht ist. Was ich auch sehr tiefsinnig finde. So, wessen Herz ist aus Schwärze gemacht? Natürlich Legends, weil der nämlich seine Liebe ja weggegeben hat. So, aber was denkt sie? Oh, Julian.
Obwohl sie sich da auch immer uneins ist, ne? Auf der einen Seite so, oh, Julian, und auf der anderen Seite so, nein, Julian, nein. Und dann, ach, oh, Dante hier und Julian dort. Und also es ist immer so ein Hin- und Herschwanken zwischen den beiden. Aber schon eine interessante Sache. Es kommt noch dazu, dass sie ein etwas kauft in dem Laden. Ein Elixier, wo ihr gesagt wird, dass es den aufhalten wird, der ihr schaden will. Und das ist ja auch schon wieder was so sehr viel, man kann sich sehr viel ausmalen, was das jetzt, wer könnte ihr schaden, warum könnte derjenige ihr schaden und wer würde ihr im Laufe der nächsten 2,5 Bände dann schaden können. Also da hatte ich auch schon meine Theorien, wer könnte es sein, vielleicht auch jemand, den man nicht erwartet, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es jemand ist, der vielleicht noch so zwischendurch dann so einen Turn kriegt und dann kommt aus der Ecke irgendjemand, wo man sich so denkt, so, von dir habe ich es gar nicht erwartet, so ihre Schwester so im Worst Case am besten. Ich bin sehr gespannt, wann der das Elixier, der Trank, wie auch immer, zu tragen kommt und ob er überhaupt zu tragen kommt, weil es wäre eigentlich Quatsch, wenn der erwähnt wird und dann ist der gar nicht mehr relevant. Aber ja.
Ja. Das ist, und um den zu bezahlen, muss sie nur eine Antwort geben, und zwar, vor wen sie die meiste Angst hat. Und die beantwortet sie mit Marcello Dragna. Dragna?
Dragna. Marcello Dragna. Ist das nicht ihr Vater? Ist das der Name ihres Vaters? Ja, ne? Marcello?
Ich glaube ja.
Also Dragna heißt es auf jeden Fall, der Nachname von denen. Aber ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob das Marcello ihr Vater weiß. Was sehr verständlich ist, ne? Es gibt nämlich noch in der Vergangenheit eine Situation, die Scarlett sehr, sehr im Gedächtnis geblieben ist. Weil vor ihren Augen hat ihr Vater auch jemanden umgebracht, ertränkt, was ich ziemlich heftig finde. Und das, soweit ich das noch Revue passieren lassen kann, nur aus dem Grund, weil die beiden Kiss-Kiss gemacht haben.
Und dabei gingen die Augenbrauen hoch.
Ja, und das ist schon ziemlich krass, ne? Also wenn man das mal bedenkt, so, dass ihr Vater so extrem ist, dass er sogar über Leichen geht, fragt man sich, warum, ne? Also das ist immer so der, ich gehe immer davon aus, dass Menschen nicht von Grund auf böse sind. Das ist so mein, also ich versuche davon auszugehen. Und deswegen denke ich, dass auch Charaktere in Büchern nicht von Grund auf nur böse sind. Dass es schon einen Grund gibt, warum sie so geworden sind. Und ich würde sehr interessieren, was der Grund bei ihrem Vater ist. Ob es einen Grund gibt oder ob er einfach nur der Fiso-Bert ist des Buches. So. Also der Bösewicht des Buches, der einfach so ist, wie er ist. Aber ja, da mal gucken, ob es noch aufgeklärt wird.
Sie macht sich danach dann halt auf die Suche und hat so das Gefühl, sie hat Julian gesehen, dort hinten in der Menge, und rennt ihm auch hinterher und kommt in einen etwas anderen Teil des Schlosses, und zwar ist das hinter dem Schloss, so wie so ein Garten, aber der ist gar nicht mehr prächtig und bunt, sondern der ist ganz düster und trist, und dort ist ein Brunnen, und von diesem Brunnen geht so eine gefühlte Verzweiflung einfach aus, und sie guckt halt in diesen Brunnen rein und sieht dort das Zeichen von Carol. Das ist ein Stern, wo innen drin ein Auge ist. Und sie tippt dieses Symbol an und daraufhin fährt dann dieser Brunnen auseinander. Es erscheint eine Wendeltreppe, die nach unten führt und alles. Und das ist einfach, es ist wirklich wie, also Alice im Wunderland trifft auch Tim Burton. So in Kombination irgendwie. Es ist total cool. Es ist so viel, was dort passiert, so viel, was man sich vorstellen kann. Das ist so eine liebevoll erzählte Welt einfach. Ich liebe allein die Autorin für diese Fantasie, die sie uns da mitgibt.
Oder? Und ich kann mir auch so vorstellen, wirklich, ich kann mir so vorstellen, dass dieses Buch oder diese Buchreihe verfilmt wird. Muss ich dir ehrlich sagen. Weil allein so, wie das bildlich beschrieben wird und wie fantastisch das so teilweise ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das liegen lassen. Ich glaube, da
ich möchte
wird
das
eine Filmreihe drauf.
Als Anime sehen.
Als Anime auch geil, ja.
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 Das, wenn ich die Wahl hätte, würde ich das lieber als Anime sehen, weil da hast du noch viel mehr Möglichkeiten. Das ist als Anime oder als Trickfilm halt, je nachdem, wäre es, glaube ich, unglaublich schön. Auf jeden Fall, sie geht halt dort die Treppen runter und denkt sich schon so, ich bin jetzt eigentlich so 2-3 Etagen schon runter, so holy shit, wie weit geht denn das noch? Und kommt dann dort unten an und das ist wie ein Kerker und sie hört Schreie, verzweifelte Schreie und ist sich total unsicher, so, wo bin ich hier? Das ist das totale Gegenteil von dem, was dort oben ist. Hilfe?
Ja, es ist nicht bunt, pompös, es ist trist und grau und farblos und schwierig, ne? Also man hat das Gefühl, dass da quasi die, also es, da ist man so ein bisschen zurückgeändert worden an diese, ne, an diese AGBs, wie du es so schön in unsere Notizen geschrieben hast. Dass nichts im Spiel ist real. Du kannst den Verstand verlieren. Ne, das ist so das, was mir dann wieder ins Gedächtnis geflogen ist. So, vielleicht sind da alle, die den Verstand verloren haben. Und meine Stimme geht jetzt gleich weg. Wirklich gerade. Die werden da so ein bisschen weggesperrt, weil es ist ja natürlich was man nicht unbedingt sehen möchte oder hören möchte. Vielleicht ist es das, ne? Ich muss mal.
Ja, vielleicht sind sie auch zu ihrem Schutz dort. Also sie trifft dort auch noch auf eine Dame. Und zwar ist das, glaube ich, die, die sie sonst immer von A nach B kutschiert. Auf jeden Fall sind sie schon mal auf sie getroffen. Und
ja, sie sieht, du meinst, auf wen sie da wiedererkennt? Genau, ja. Sie sieht während dieser Fahrt, sieht sie eine Frau am Ufer aus einem Laden kommen, schreien. Und die wird so weggeschoben oder weggezerrt. Und Scarlett sieht sie und sagt dann, was ist denn das da drüben? Und die anderen beiden, also Julian und die Frau, die überfährt, sehen das halt nicht mehr. Und die Frau, die überfährt, sagt halt so, ach, das wird wahrscheinlich, ne, das ist ja auch hier Caravelle und hier gibt's ja auch super viele Schauspieler. Wahrscheinlich hat sie, um das ein bisschen so aufzulockern, eine Diebin gespielt, die dann so ein bisschen, ne, damit das so ein bisschen schauspielerisch wirkt und ein bisschen dramatischer wirkt. Wo man schon so merkt, okay, es wird auch ein bisschen was überspielt, es ist nicht alles immer so rosig. Und jetzt im Umkehrschluss merkt man dann, okay, diese Frau, die dort weggesperrt wird oder weggezogen wird, sitzt dann auch da unten in diesen Kerkern und man denkt so, schwierig, vielleicht ist sie eine Mitspielerin, hat den Verstand verloren und wird da dann jetzt eingesperrt.
Stell dir mal vor, das ist ein Irrenhaus und in diesem Irrenhaus haben die Irren auf einmal alle überwältigt und sie sind dort in Wirklichkeit frei und das ist jetzt das Spiel der Irren und danach werden alle abgeschlachtet. Ja. Oh mein Gott, ich liebe meine Fantasie.
Ich glaube, damit haben wir dann auch alles aufgelöst. Es war eine schöne Folge mit dir, Anna. Ich gehe dann schlafen, ja?
Es werden jetzt alle sterben.
Okay, es wär auf jeden Fall sehr wild. Naja, sie kehrt auf jeden Fall zurück. Sie geht zurück in ihr Zimmer, ist sehr erschöpft, sehr, sehr durch den Wind. Möchte eigentlich nur noch sich ausruhen und schlafen, aber es kommt jemand in ihr Zimmer mitten in der Nacht und hält sie quasi davon ab, beziehungsweise weckt sie. Und derjenige ist Julian, der komplett verletzt in ihr Zimmer torkelt. Und irgendwie macht sie natürlich Sorgen und will wissen, was passiert ist. Und
können wir mal kurz festhalten, dass der einfach in ihr Zimmer kommt durch eine Geheimtür?
Ja, es ist so das wild. Ist so,
sie kann sie auch gleich bei denen im Bett schlafen.
Also wirklich, oder? Und auf jeden Fall versucht sie ihm dann natürlich zu helfen, ihn zu verarzten, seine Wunden zu untersuchen und zu machen und zu tun. Und da fällt mir gerade wieder ein, was noch vielleicht ganz interessant ist. Auch Julian hat eine richtig riesengroße, fette Narbe. Jetzt nicht jetzt, von jetzt, sondern von viel, viel früher noch auf dem Rücken. Wer weiß, ob das noch in irgendeiner Art und Weise relevant wird, woher er sie hat. Also die Narbe. Weil er auch so schnell ist in ich rette euch, also Scarlett und Stella von diesem gewalttätigen Vater, ob das auch so ein bisschen seine Vergangenheit so widerspiegelt, ob er auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, was das angeht. Es waren so Gedanken, die mir so ein bisschen durch den Kopf geschoben sind. Während sie da ihn verarztet und macht und tut, kommen sich die beiden vielleicht auch ein bisschen näher.
Ich weiß nicht, also er sagt halt so, hey, hier am Oberkörper ist auch noch Blut und sie wischt ihm das weg und über seine knallharten Muskeln geht sie halt darüber und macht das halt sauber und sieht dann halt, dass er gar nicht verletzt ist. Also ja, vielleicht wollte ich das auch einfach nur. Und es ist einfach, also der Part fühlt sich einfach viel zu gezwungen an, finde ich persönlich. Das ist so, ach nee, also ich merke da keine Schmetterlinge, ich habe dort keine Raupen, die sich in meinen Bauch übergeben und sich freuen, dass da was ist, sondern es ist halt einfach so, da müssen wir jetzt die Liebe reinquetschen, so fühlt sich das so ein bisschen an.
Ich habe auch, also ich muss sagen, ich mochte den Anfang mehr von den beiden, weil das nicht so gleich sie sah ihn und ist direkt verliebt, es ist so dieses Zusammenspiel zwischen Friendly Banter und eigentlich finde ich dich scheiße, aber irgendwie finde ich dich doch attraktiv, das mag ich ein bisschen mehr als so Liebe auf den ersten Blick und zack und verschossen und sofort ein und dieselbe Person. Aber ich fand das jetzt da auch mit dem Saubermachen und so. Also es fühlte sich, ne, er macht auch ihren Verlobten schlecht. So, es fühlt sich alles so ein bisschen so sehr forciert von Julians Seite an, ne? Vor allen Dingen muss ich gestehen, mit dem Hintergedanken, dass er ja auch erst die andere Schwester da am Wickel hatte und jetzt geht er darüber zu Scarlett. Also, ja, weiß ich nicht. Würde ich auch skeptisch werden an Scarlett's Stelle. Ja, doch.
Irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber ja. Damit endet diese Nacht und es geht weiter in die zweite. Und damit endet auch das Buch für uns, jedenfalls für heute.
Genau. Und in der nächsten Folge wissen wir dann hoffentlich, wie zumindest der erste Band ausgeht. Und ich habe aber ganz doll Angst, dass es einen Plot-Twist und einen Cliffhanger gibt, Anne, muss ich dir sagen. Oh, ich habe sehr Angst davor.
Nicht.
Doch, aber ich glaube, es gibt einen. Ich,
oh nein.
Vom Bauchgefühl her habe ich das Gefühl, dass Stephanie Garber jemand ist, der sehr gerne Plot-Twists und Cliffhanger reinbaut in ihre Werke.
Ich bin gespannt. Ich lasse mich einfach überraschen. Mal gucken. Ich bin gespannt auf nächste Woche. Ich bin gespannt, ob Legend vielleicht schon unter den Spielenden ist und ob er sie sozusagen auskundschaftet. Ich glaube so für mein Gefühl her, sie bräuchte keinen Mann, aber ich glaube, sie wird danach mit einem Mann rausgehen.
Ja, glaube ich auch. Wer auch immer sein wird, Legend, Julian, Dante, irgendwer ganz anderes, der Graf, der auf einmal auf einem weißen Ross kommt und sie rettet. Aber was ich ganz interessant fand, was mir auch nochmal bestätigt wurde, siehst du, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber es passt jetzt so gut hier mit rein. Mir wurde so bei Instagram von einer Hörerin, liebe Grüße gehen raus, nochmal bestätigt, dass es wirklich sinnvoller ist oder sinnvolles Caravel zu lesen, also diese Trilogie zu lesen, bevor man in dieses andere Werk startet von Stephanie Garber, ja. Dieses Once Upon a Broken Heart. Also die Person hat es, wenn ich das richtig verstanden habe, erst Once Upon a Broken Heart angefangen und war dann so ein bisschen, also hat dann danach Caravel gelesen und sie hätte sich gewünscht, dass sie es andersrum gemacht hätte. Also wir sind zumindest mit unserer Reihenfolge ganz gut in der
Reihe. Das ist schon mal gut.
Ja.
Also wir sind ja auch ganz gut, was den Subabbau angeht. Jetzt müssen wir nur noch anfangen, Reihen abzubauen.
Ich wollte gerade sagen, ja, wir sollten dann nur noch versuchen, die Reihen dann auch zu beenden, die wir dann immer anfangen. Ne?
Ja.
Ja, aber nun, das kriegen wir auch irgendwie.
Das wäre mal eine Maßnahme. Ich bin gespannt auf nächste Woche definitiv und ich denke mal, ich werde auch morgen direkt anfangen weiterzulesen. Ab jetzt 7 Tage, jeden Tag 30 Seiten, dann ist das entspannt.
Ja. So rechne ich mir das mittlerweile auch aus. Okay, wie viele Tage habe ich noch bis zur Aufnahme? 3? Ah, okay. So und so viele Seiten muss ich dann pro Tag lesen.
Ja. Und nicht so, okay, jetzt bist du krank. Einen Tag 170 Seiten. Ich hatte es heute auch im Stream erst wieder. Ich möchte halt lesen, weil ich halt lesen möchte. Und ich möchte den Büchern auch die Möglichkeit geben, einfach zu wirken. Weil viele Bücher einfach auch diesen Raum brauchen und alles. Und wenn ich halt in so einen Struggle komme durch Krankheit und so, dann haben das die Bücher nicht. Und das ist super, super schade. Weil ich glaube, gerade dieses Buch braucht sehr viel Raum, um zu wirken für das einfach, was es sein möchte und was es mir zeigen möchte.
Ja, definitiv, definitiv. Und wir sind ja jetzt schon wieder aus dem Spoiler-Bereich raus, ne? Das heißt, die Leute hören ja jetzt schon, dürfen schon wieder mithören. Wir haben ja jetzt auch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch so ein bisschen geguckt, wie wir unseren Dezember planen, was wir so, worauf wir so Lust hätten, was wir aufnehmen wollen und so. Und wir haben jetzt wieder ein bisschen auch 1-2 Folgen mit drin, die so ein bisschen so einen Puffer einbauen, sodass wir wieder ein bisschen entspannter auch lesen können dann, hoffentlich. Ja. Damit wir nämlich, genau, das ist ja das, wofür wir uns eigentlich diesen Podcast genommen haben, damit wir wieder ein bisschen, ne, eine Routine in unser neues Hobby oder ein neues altes Hobby reinbringen, aber auch keinen Druck da reinbringen, sondern dass wir das entspannt machen. Genau.
Mhm. Aber gut, Fabi, bist du bereit? Für die Neuvorstellungen und damit die
Klappentext
der Woche.
Oh.
Ich hab's geliebt. Es war heute besonders schön. Ich glaube, mir ist gerade eine Träne übers Gesicht gelaufen. Ich glaube, den Zuhörern auch, aber vor Schmerz.
Ich wollte gerade sagen, mir ist auf jeden Fall eine vor Schmerz jetzt gerade runtergelaufen. Nun. Möchtest du beginnen oder soll ich beginnen, Anne? Was ist?
Oh, ich würde gerne beginnen.
Ja, tue dies.
Ich bringe Neuvorstellungen mit, die alle erst noch erscheinen werden, beziehungsweise heute an diesem Tage, wenn ihr das hört, erschienen seid. Und zwar den Banger, möchte ich mal direkt sagen. Ich glaube, der pfeffert einfach alles weg. Violet muss entscheiden, ob sie ans tödliche Bugsgeard War College zurückkehren will und inwieweit sie Seiden vertrauen kann. Alle hatten erwartet, dass Violet Thorngale während ihres ersten Jahres am War College sterben würde, Violet eingeschlossen, doch sie hat überlebt. Das richtige Training beginnt jetzt und Violet fragt sich, wie sie das überstehen soll. Die Herausforderungen sind zermürbend, extrem brutal und dafür gemacht, die Schmerzgrenze der Reiter ins Unermessliche zu treiben. Aber das größte Problem ist der neue Vizekommandeur, der Violet brechen will. Es sei denn, sie hintergeht den Mann, den sie liebt. Auch wenn Violets Körper schwächer und fragiler ist, hat sie immer noch ihren Verstand und ihren eisernen Willen. Und die wichtigste Lektion, die sie bisher gelernt hat, scheint alle anderen zu vergessen. Drachenreiter machen ihre eigenen Regeln.
Na?
Weißt du's?
Nein, weiß ich nicht. Aber jetzt hast du ja den zweiten, ist das der Klappentext vom zweiten Teil, ne?
Ja,
das genau. Heißt, jeder ist jetzt gespoilert, der den nicht gelesen hat.
Also ich glaube, wer jetzt noch im Iron Flame drum gekommen ist und sich jetzt überraschen lässt vom zweiten Teil, dann weiß ich halt auch nicht.
Ich habe nämlich auch einen vielleicht weiterführenden Band mit und da habe ich jetzt, den Klappentext vom ersten Teil rausgekramt, weil ich nicht irgendwie aus Versehen jemand spoilern möchte. Aber gut, okay, dann weiß ich Bescheid.
Es ist halt Iron Flame. Mhm. Flammen geküsst. Der zweite Teil, der erscheint am 1.12., das heißt genau heute. Ich bin gespannt, ob es ein Farbschnittdrama geben wird oder nicht.
Ich glaube nicht.
Lass mich dessen.
Weil es ist ja bei der Edition jetzt so, dass du einen extra Farbschnitt bestellen darfst. Und plus, also mit 4 Euro mehr, glaube ich, sind es, glaube ich. Oder 6, ja. Ich weiß nicht. Aber rein theoretisch dürfte es das Drama nicht geben. Weil jeder, der einen haben will, der kann sich ja einen für 4 Euro mehr bestellen.
Was ich vollkommen richtig finde. Das ist also wirklich. Der Wälzer umfasst 960 Seiten und komplett spoilerfrei. Mir wurde eine Wertung reingespült, dass die Bewertungen wohl nicht so gut sein werden wie beim ersten Band, weil es ist ja eine 5-teilige Reihe und natürlich viel aufgebaut wird. Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich mit irgendeinem richtig blösen Cliffhanger liegen gelassen.
Was ich auf jeden Fall aber krass finde, wenn du fast 1000 Seiten liest und dann nur Weltaufbau hast.
Ich glaube nicht. Also ich persönlich bin ja jemand, ich mag das. Ich mag das, mit den Leuten zur Schule zu gehen. Ich mag das, deren Alltag zu haben und halt auch diese kleinen Sticheleien, weil das, finde ich, bindet mich erst an die Charaktere.
Ja, bin ich ganz bei dir. Aber ich finde, es muss trotzdem ein gewisser, also für mich persönlich so ein gewisses Tempo haben. Es darf nicht nur dahin plätschern. Vor allen Dingen nicht, wenn es so ein dickes Werk ist. Dann muss es auch mal so Szenen geben, wo es ein bisschen zügiger dann auch mal geht und mal auch was passiert, wo ich denke so, boah, jetzt will ich aber schnell lesen, damit sich diese 990 oder fast 1000 Seiten nicht wie genau das nämlich anfühlt, wie 1000 Seiten, sondern auch mal zwischendurch wie, dass man so, ne, liest und dann denkt, oh, ich habe 100 Seiten gelesen, krass, so, und ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich bin auf jeden Fall riesig gespannt. Ich freue mich da unglaublich drauf. Also ich werde mich wahrscheinlich direkt mit Arschbombe dort reinstürzen, weil ich mir für das Buch halt aber auch Zeit lassen will und nicht 960 Seiten in einer Woche wegrocken will, sondern halt das einfach so für einen Monat einfach ein Begleiter werden soll für mich, der mich da mitnimmt. Und ich bin gespannt, was das mit den Drachen wird. Ich bin gespannt, ob es dann irgendwie, wie sich so ein Drache entpuppt, ob es dann einfach so eine rosa Wolke gibt, so piu. Und dann, also keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe so viele Fragen und halt, ich freue mich, dass eine Liebesgeschichte hoffentlich nicht so im Fokus ist. Und ich möchte gerade keine Liebesgeschichte.
Ja, naja, vor allen Dingen müssen wir, ohne jetzt viel vorwegzunehmen, aber es gibt einen Cliffhanger, Punkt. Und der müsste ja auch irgendwie so ein bisschen mal aufgeklärt werden. Da bin ich auch gespannt, wie das gemacht wird dann. Was da so die Vergangenheit so spricht und Dinge. Naja, ich gehe einfach zu meinem Klappentext, weil sonst spoilere ich vielleicht im Worst Case wirklich noch was. Also ich bin auf jeden Fall dabei, wenn du liest, ne? Also ich hab da auf jeden Fall auch Bock. Auch wenn ich Angst gemeinsam habe vor 1000 Seiten.
Fabi wird in meinen Nacken sitzen und mich zusabbern.
Okay, mein Klappentext lautet wie folgt. Ich habe jetzt, wie gesagt, den ersten Klappentext mitgebracht, aber um es kurz vorwegzunehmen, es geht um den dritten Teil einer Reihe und damit das Finale dieser Reihe. Ich bin sehr gespannt. Der Klappentext vom ersten Band lautet wie folgt. Seit der Ermordung ihrer Familie vor über 12 Jahren lebt die junge Wicca Valea Patel fernab ihrer Heimat Ardeal bei den Menschen. Nichts wünscht sie sich sehnlicher, als zurückzukehren und herauszufinden, was in der Nacht, in der ihr Leben brutal in Stücke zerrissen wurde, vorgefallen ist. Doch erst als wieder eine Wicca ermordet wird, lässt ihr Großvater sie holen, denn Valea besitzt die seltene Gabe, Erinnerungen zu sehen, selbst die der Toten. Nach ihrer Ankunft findet sie sich jedoch in einem unentwirrbaren Geflecht aus Lügen, Intrigen und Verrat wieder, denn in Ardeal tobt seit Jahrhunderten ein Krieg zwischen den Wicca, den Strigoi und der Hexenkönigin, der erst beendet sein wird, wenn 2 der 3 Völker endgültig vernichtet sind. Düster, romantisch, magisch und voller Geheimnisse.
Müssen wir immer noch Teil 2 lesen?
Ja.
Das war unser allererstes Buch. Wicca Creed von Mara Wolf. Und.
Genau, und da.
In welchen Abstand kam die jetzt raus?
Ich glaube, Wicca Creed, warte, ich habe es ja hier noch offen. Wicca Creed kam, also der erste Band kam am 28.03. raus. Das war im März. Der zweite Band kam, glaube ich, im. Oh, lass mich jetzt nicht lügen. Im August raus oder so?
Ja, irgendwie schon.
Ich meine das ist ja im Sommer.
Richtig flott.
Warte, ich habe es hier noch offen. 22. August, genau. Und der dritte, von dem ich jetzt den Klappentext nicht vorgelesen habe, aber der jetzt erscheinen wird, erscheint am 5.12., einen Tag vor Nikolaus, und heißt Wicca Creed, Rache und Feuer.
Das ist. Also wir haben ja sowieso unsere neue Herausforderung, ist ja nicht nur, wir nehmen nur noch dann, wenn wir neue Bücher wählen, die von unserem Zap, sondern auch noch irgendwann so, wir machen mal rein weiter, die wir hier angefangen haben.
Ja, weil ich glaube nämlich auch, dass es nicht nur unser Problem, dass wir nicht in die Puschen kommen mit den Reihen, sondern auch vielleicht von so ein paar Leuten da draußen, die uns auch zuhören und die mit uns ja auch sehr gerne im Buddy Read die Sachen lesen und die auch immer jetzt nur den ersten Band lesen und irgendwie nicht vorankommen. Also ich glaube, ich wäre es ganz cool, wenn wir da immer mal wieder auch ein Buch einer Reihe lesen. Und ja, jetzt kommt halt, wie gesagt, der dritte Band raus. Ich habe den zweiten Band auch noch nicht gelesen, also noch nicht angefangen, aber ich möchte ihn auf jeden Fall relativ zeitnah demnächst beginnen, ja. Weil ich dann auch die Reihe beenden wollte. Weil ich kann mich erinnern, wie toll wir den ersten Band fanden. Und je länger es dauert, desto mehr vergesse ich es. Also ich habe jetzt auch, als ich den ersten Klappentext hier vorgelesen habe, gedacht, ach ja, stimmt, ach darum, ja stimmt, das war ihre Gabe, ach ja, und dann kommt wieder alles so ein bisschen hoch, wahrscheinlich müsste ich auch unsere Podcast-Folge eigentlich einmal nochmal hören, dann weiß ich wieder alles, aber es ist, ja, es wäre auf jeden Fall cool, und wie gesagt,
okay,
kommt jetzt bald raus.
Dann lesen wir demnächst Ravenhall Academy Teil 2.
No.
Entschuldigung. No. Twilight Zone?
Nein.
Ich weiß gar nicht, was Fabi so hat. Okay, dann mein zweiter Klappentext. Als ein Flugzeug in ihrer Heimat abstürzt, ändert sich Kalias Leben schlagartig. Denn der Passagier ist niemand Geringeres als Hunter, der Prinz des Eisernen Imperiums, welches seit Jahrhunderten die wispernden Wälder zerstört und damit auch die Lebensgrundlage ihrer Bewohner. K.E., die erst kürzlich zur Seherin ernannt wurde und vergeblich um die Akzeptanz ihres Volkes kämpft, sieht ihre Chance, sich zu beweisen. Ich sehe gerade Fabi aus dem Augenwinkel und frage mich so gerade die ganze Zeit, wie guckt mich Fabi an?
Ich bin nur hooked und frage mich, was das ist.
Okay. In der Hoffnung, ihre Heimat zu retten, begleitet sie den Prinzen zurück in sein Reich und merkt dabei schnell, dass ihre Verbindung weit über Diplomatie hinausgeht. Doch als KI am kaiserlichen Hof ankommt, findet sie dort nichts als Intrigen und ein Land an der Schwelle zum Krieg, während der Menschheit buchstäblich die Luft zum Atmen ausgeht. Das Ganze ist der Auftakt einer Trilogie.
Ja.
Ja.
Dinge, die ich nicht so gerne höre.
Eine Dialogie, ein Dialogie, Entschuldigung, eine Dialogie.
Macht es jetzt nicht besser, aber
heißt Iron Empire, und er erscheint am 13.12. und gibt es auch in einem wunderschönen Farbschirm.
Von wem ist das? Hast du den
Das Genau, von Emily Bear. Der Untertitel ist Erweht vom Licht der Wälder und im CBD-Verlag erschienen.
Hm, Sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt, muss ich gestehen. Also auch die Autorin nicht.
Ja.
Klingt aber irgendwie cool.
Ich bin auch eben durch das Cover erstmal drüber gestoßen, weil ich gucke dann immer vorher, also was sind die Neuerscheinungen. Und hat sich eigentlich ganz interessant angehört. Das könnte eigentlich ganz cool sein.
Ja.
Das ist, also von daher so, bam, hier.
Bam, da hast du.
Da hast du. Guck, was ihr mitmacht. Aber wenn ihr es lest, gib mir mal Feedback. Ich bin neugierig.
Dito, bin auch gespannt. Genau, dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe hier auch einen Auftakt einer zweibändigen Reihe, also auch einer Dilogie. Und der Klappentext heißt wie folgt. Jetzt wird's ein bisschen dramatisch. Pass auf, warte, halt dich fest. Ich bin seine Auserwählte. Ich bin sein Schicksal. Ich bin sein Tod.
Hat mich, finde ich.
London, Gegenwart. Seit Jahrhunderten herrschen die Vampire mit harter Hand über die Menschheit. Doch im Untergrund hat sich eine Rebellion gebildet. Eine Gruppe von Menschen, die nicht länger bereit ist, diese Unterdrückung hinzunehmen. Auch Florence ist ein Teil des Widerstands und wurde von Geburt an auf ihre bevorstehende Aufgabe vorbereitet. Mit ihr hat die Rebellion erstmals die Chance, eine Attentäterin ins Crimson Heart, das Schloss des Vampirkönigs, einzuschleusen. An jeder Wintersonnenwende wählt der König seine neue Blutbraut aus, von der er sich nähren wird. Doch dieses Jahr gehört Florence zu den Kandidatinnen. Sie soll ihn dazu bringen, sich für sie zu entscheiden, sie zu begehren, ihr zu vertrauen. Und sie wird all das gegen ihn benutzen, um ihn zu töten. Es sei denn, ihr eigenes Herz verrät sie.
Okay, tell me more.
Das Buch ist, wie gesagt, der Auftakt einer Reihe, einer Dilogie, heißt When the King Falls von Marie Niehoff und erschien sogar schon am 17.10., also ist schon draußen und erschien im Rowohlt Taschenbuchverlag im Küss. Mit Y. Küss. Ja.
Ja.
Genau.
Klingt interessant. Das hat was. Könnte man noch mal näher ins Auge fassen für vielleicht später, wenn wir ein bisschen gesünder mit unserem Sub leben.
Ja, ne? Ich meine, die Bücher rennen ja auch nicht weg, aber trotzdem ist man so wie.
Wir müssen uns aber irgendwann mal eine Liste machen, nicht, dass dann solche Bücher verschütt gehen, weil sie gar nicht mehr auf dem Schirm haben.
Vielleicht, wir haben ja so eine Liste, wo wir mal eintragen, welche Bücher wir vorgestellt haben. Vielleicht müssen wir uns da irgendwie die markieren, wo wir sagen, hey, die sind in der näheren Auswahl, damit man die mal ein bisschen mehr im Blick hat. Weil mir würde es wahrscheinlich auch so gehen, dass ich vergessen hätte, wo wir gesagt haben, ach Mensch, das klingt interessant. Oder das fällt irgendwie raus, weil entweder dir oder mir das nicht so gefällt aufgrund von irgendwas, ne? Wäre auf jeden Fall meine Maßnahme.
Könnte man überarbeiten. No? Okay, ich bringe mein letztes Buch mit. Ein schreckliches Verbrechen und ein Zeuge, dem niemand glaubt. Der kleine Oliver besitzt eine äußerst lebhafte Fantasie. Er hat schon den weißen Hai in einem Bach entdeckt und T-Rex beim Angriff auf den Kindergarten beobachtet. Als Oliver nun erklärt, der Rex habe eine Frau entführt, glaubt ihn keiner. Nicht einmal sein eigener Vater. Denn der ist als Kriminalhauptkommissar auf Tatsachen und eindeutige Beweise fokussiert. Allerdings ist Konrad Metzner nach dem Auftauchen seiner Jugendliebe diesmal nicht ganz bei der Sache. Als er die schreckliche Wahrheit hinter Olivers Worten erkennt, ist es fast zu spät. Die tödliche Gefahr ist längst vor Metzners Haustür angelangt.
Der Olli.
Der Olivier.
Im ersten Moment musste ich an, gibt es nicht so ein Märchen oder so eine Sage, wo ein Junge immer ins Dorf rennt und der Wolf kommt oder so schreit?
Ja,
daran musste ich gerade so denken.
Der lügt. Das stimmt. Also halt hier geht's halt anscheinend um Riesenfantasie, aber doch gleichzeitig gepaart mit Psychospannung, so steht's jedenfalls auf dem Cover. Es handelt sich hier um das Buch Mit den Augen eines Kindes von Petra Hammesfahr geschrieben, im Saga Verlag erschienen und das Ganze erscheint am 11.12.2023. Und ja, klingt eigentlich ganz nett, vielleicht mal ein bisschen was anderes und gerade so Psychothriller mit ein bisschen Fantasie des Kindes, was war dann davon wirklich wahr und was könnte das sein, was er dann gesehen hat, könnte ganz interessant sein.
Also es klingt auf jeden Fall, ne? Also für uns, für die Thriller-Fans da draußen könnte das auf jeden Fall was sein, könnte ich mir vorstellen. Doch. doch. Ich komme jetzt einfach mal mit was ganz anderem um die Ecke, ne? Weil ich meine.
Ich bin bereit.
Thriller und ich, du weißt, ne? So, es ist nicht ganz so meins. Deswegen haue ich jetzt einfach mal eine Liebesgeschichte rein. Ein bisschen Romanze, so kurz, so ne, in der kalten Jahreszeit, dachte ich mir. Und dann geht das mit dem folgenden Klappentext jetzt weiter. Und zwar nur kurz zur Einleitung für dich. Auch das ist der letzte Teil einer Reihe, wobei ich es so verstanden habe, dass es in jedem Buch, es gibt 3 Bücher, in jedem Buch um ein anderes Paar geht. Das heißt, ich lese jetzt trotzdem den Klappentext des dritten Bandes vor, weil er rein theoretisch, soweit ich das verstanden habe, nicht spoilert. Wenn doch, dann haben wir jetzt alle Pech gehabt, weil ich...
Okay.
Weil ich nicht, da ich die Reihe noch nicht gelesen habe, kann ich das nicht beurteilen. So, Lucien Rowlands ist ein skrupelloser Geschäftsmann, der sich vor nichts und niemandem fürchtet. Bis auf vor Sloan Walton, der frechen Kleinstadtbibliothekarin, die Lucien gerade mal bis zur Brust reicht. Denn Sloan und Lucien verbinden nicht nur verborgene Gefühle, sondern auch ein uraltes Geheimnis, das droht, Luciens Rachepläne zu durchkreuzen. Sloan kann Lucien nicht ausstehen, denn als sie in die Schusslinie gerät, weicht Lucien ihr nicht mehr von der Seite. Und nicht nur die Wortgefechte zwischen ihnen werden hitziger.
Entschuldigung. Okay, es klingt mir zu wild, ich kann das nicht. Fabi, ich bin zu alt dafür.
Ich hab nur den Klappentext Anfang gelesen. Ich habe das Ende hat mich jetzt auch ein bisschen kalt erwischt beim Vorlesen. Entschuldigung. pass auf. Es dreht sich, wie gesagt, um den dritten Band der sogenannten Knockemout-Reihe. Band 3, Things We Left Behind. Der erste Band heißt Things We Never Got Over. Und der zweite Band heißt Things We Hide From The Light. Ich meine, einen der beiden hast du auch schon mal vorgestellt. Oder ich, einer. Erschien, wenn die Folge raus ist, am 30.11. Und im Forever Verlag. Forever. Nun.
And ever.
Forever,
and ever. Ja.
Ich sehe dich sprachlos. Ich find's großartig.
Es hat mich.
Die hitzigen Wortgefechte, die sind's, ne?
Ja. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank für die Folge. Dankeschön, dass ihr zugehört habt bis jetzt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und wenn ihr das nicht tut, dann kommt Fabi und ich vorbei und führen hitzige Wortgefechte dann genau vor eurem Bett, auf eurer Bettkante, wenn ihr schlafen wollt.
Wenn ihr eure Ruhe haben wollt, das ist eine gute Idee.
Ja, also überlegt euch, schaltet nächste Woche wieder ein. Denkt dran, uns zu bewerten auf den einschlägigen Plattformen.
Und zu folgen.
Dankeschön. Dann noch einen wundervollen Tag. Bye, bye. Bye.